Möchte alle herzlich begrüßen, die neu dazugekommen sind heute Nachmittag. Wir wollen diesen Nachmittag mit Gebet beginnen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dieses Wort, das du so wunderbar durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg bewahrt hast. Danke, dass wir es in unseren Händen haben dürfen. Diesen unermesslichen Schatz. Und du sprichst durch dieses Wort zu uns, auch heute. Und wir bitten dich, dass du uns leitest, auch wenn wir heute den Titusbrief zusammen betrachten, dass wir wirklich deine Stimme hören, deine Herrlichkeit darin sehen und dass wir durch dein Wort umgewandelt werden, dass es Frucht bringt in unserem Leben als dieses gute, eingepflanzte Wort. Amen. Heute Nachmittag steht der Titusbrief vor uns. In der Ankündigung hieß es, dass auch der Philemonbrief noch dazu käme, aber damit wir nicht unter Zeitdruck geraten, wollen wir uns doch den ganzen Nachmittag auf den Titusbrief konzentrieren. Ich habe als Einführung in den Titusbrief auf dem Skript zunächst Folgendes vermerkt. Im Titusbrief gibt der Apostel Paulus Anweisungen an seinen Mitarbeiter Titus im Blick auf dessen Dienst unter den Gemeinden auf der Insel Kreta. Er betont die Wichtigkeit gesunder Leiterschaft, das heißt Ältestenschaft, unter dem Volk Gottes, um Irrlehren und krankhaften Entwicklungen wirksam begegnen zu können. Er spricht konkret über den christlichen Lebenswandel unter besonderer Berücksichtigung der Alten und Jungen, der Frauen und Männer sowie der Sklaven. Ferner wird auch über die richtige Haltung gegenüber dem Staat und den ungläubigen Mitmenschen gesprochen. All diese praktischen Unterweisungen werden eingebettet in erhabene, lehrmäßige Ausführungen über den Heilsplan Gottes von Ewigkeit her und seiner Umsetzung in Raum und Zeit. Wir lesen zusammen den Beginn des Titusbriefes. Titus 1, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter, zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat, durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Nach Befehl unseres Heiland Gottes. Titus, meinem echten Kind, nach unserem gemeinschaftlichen Glauben. Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland. Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, eines Weibes Mann, der gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm, enthaltsam, anhangend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, auf das er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele zügellose Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, welche ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer aus ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Um dieser Ursache willen weise sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind greulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Zunächst einmal bis hier. Es ist sehr wichtig, dass man sich bei Bibelbüchern immer die Frage stellt, wer ist der Autor, wer sind die Adressaten, das heißt, an wen wurde ein bestimmtes Bibelbuch zuerst einmal geschickt. Dann sind wichtig Fragen nach Zeit und Ort der Abfassung. Und danach geht es auch darum, wie ist ein Buch aufgebaut, also die Frage nach der Struktur. Das ist sehr wichtig, um dann das Einzelne, auch den einzelnen Vers, richtig verstehen zu können. Und wie wir das immer machen, geht es dann auch um charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, dass wir bei jedem Bibelbuch, das wieder von einer besonderen Eigenart gekennzeichnet ist, dass man da eben das Besondere auch erkennt. Und das hilft eben auch, das Einzelne besser verstehen zu können. Nun, wer ist der Autor? Das wird gleich am Anfang beantwortet. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi. An wen wurde der Brief geschrieben? Wer ist der Adressat? Auch das haben wir gleich am Anfang beantwortet gefunden, wenn es heißt, Titus, meinem echten Kind nach unserem gemeinschaftlichen Glauben, in Vers 4. Also, es geht um Titus. Wann wurde der Brief abgefasst? Nun, wir können ihn auf circa 65 nach Christus ansetzen. Und zwar wurde dieser Brief verfasst, bevor Paulus nach Nikopolis kam. Wir sehen in Kapitel 3, Vers 12, da greifen wir voraus. Wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so befleißige dich zu mir, nach Nikopolis zu kommen. Denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Also Paulus will offensichtlich nach Nikopolis gehen. Darum sagt er, ich habe beschlossen, dort, nicht hier. Also griechisch ekei ist dort. Das heißt, er war also auf dem Weg dorthin und wollte auf Nikopolis, auf einer der vielen griechischen Inseln, mit Titus zusammentreffen. Nun, das ist aber eine sehr interessante Angabe, dieses Nikopolis, weil Paulus auf den 4 Missionsreisen, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben werden, Apostelgeschichte 13 bis 28, nie nach Nikopolis kam. Und wir finden auch nichts davon, wie er mit Titus zusammen auf Kreta gewesen wäre. Denn er sagt ja an seinen Adressaten in Vers 5, deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Also offensichtlich war Paulus mit Titus zusammen auf der Insel Kreta. Er ließ ihn dort zurück, ging selber weiter, schrieb diesen Brief und wollte auf Nikopolis dann mit ihm zusammentreffen. Davon findet man nichts in der Apostelgeschichte. Wie erklärt sich das? Nun, einfach so. Der Apostel Paulus kam auf seiner vierten Missionsreise nach Rom als Gefangener. Und da war er 2 Jahre in Gefangenschaft. Ich habe auf dem Blatt den Hintergrund so geschildert. 60 bis 62 nach Christus, erste Gefangenschaft in Rom. Apostelgeschichte 28, 16 bis 31. Und von dort aus schrieb er verschiedene Briefe aus dieser Gefangenschaft. So zum Beispiel den Epheserbrief, in dem er sich ja als Gefangener bezeichnet. Epheser 3, Vers 1, 4, Vers 1, 6, Vers 20. Er schrieb von dort aus auch den Philipperbrief, Kolosserbrief, Philemonbrief und auch den Hebräerbrief. Aber schließlich wurde Paulus wieder freigelassen. Von dieser Freilassung haben wir auch schon gesprochen im Zusammenhang mit eben einem dieser Gefangenschaftsbriefe. Gerade im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus, dass er eben damit rechne, dass er bald freigelassen wird. Im Philemonbrief sagt er sogar, Philemon soll eine Herberge bereitstellen, da er bald hofft, zu ihm zu kommen. Und so haben wir also diese Hinweise auf eine Freilassung aus dieser ersten Gefangenschaft. Und dann konnte Paulus eben wieder herumreisen und in dieser Zeit kam er dann auch unter anderem bis nach Spanien. Dieses Projekt Missionsreise bis nach Spanien wurde ja schon im Römerbrief angedeutet, Römer 15, Vers 24. Und wir haben eine außerbiblische Überlieferung aus der frühesten Christenheit, die davon berichtet, dass Paulus das Evangelium bis in den äußersten Westen verkündigt hat. Und das war dann eben Spanien. Übrigens der Ort, an den Jona einst hingehen wollte, weil er keine Weltmission betreiben wollte. Dann nahm er ja ein Schiff, um nach Tarsis zu fliehen. Tarsis war eine phönizische Kolonie. Die Phönizier waren das Urvolk von Libanon, ein kanaanitisches Volk, das den Schifffahrtsverkehr auf dem Mittelmeer im ersten Jahrtausend vor Christus beherrschte. Und die hatten eine Kolonie in Spanien. Dorthin wollte Jonas, um eben nicht im Osten, im Irak, in Ninive, die Botschaft Gottes zu verkündigen. Aber Paulus ging also bis nach Spanien, um dort das Evangelium zu verkündigen. Übrigens, so nebenbei gesagt, im ganzen Mittelmeerraum kam man damals mit Griechisch durch. Weil Griechisch war die erste Weltsprache. Noch vor Latein. Griechisch. Das geht noch zurück auf die Eroberungszüge von Alexander dem Großen. Aber in Spanien, dort kam man mit Griechisch nicht mehr durch. Dort musste man Lateinisch predigen. Aber man bedenke zum Beispiel der Römerbrief. In die Hauptstadt des Weltreiches versandt, den hat Paulus auf Griechisch geschrieben. Also er konnte damit rechnen, dass die Römer in Rom, obwohl dort natürlich die erste Sprache war Lateinisch, dass die auch Griechisch verstanden. Aber eben, Paulus ist also bis nach Spanien gekommen und in diese Zeit fällt eben auch dieser Dienst zusammen mit Titus auf Kreta, der da in Titus 1, Vers 5 erwähnt wird. Und dann eben auch seine Reise nach Nikopolis in Titus 3, Vers 12 erwähnt. Und auch in dieser Zeit kann man ansetzen, diesen Aufenthalt in Mazedonien, den Paulus im 1. Timotheus 1, Vers 3 erwähnt. Aber Paulus wurde wieder verhaftet und kam erneut ins Gefängnis. Und zwar muss diese Verhaftung in Troas stattgefunden haben. Denn in 2. Timotheus 4, Vers 13, da geht es um den letzten Brief des Apostels Paulus aus der Todeszelle in Rom in der zweiten Gefangenschaft. Da in 2 Timotheus 4, Vers 13 schreibt er an Timotheus, den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, besonders die Pergamente. Und so weiter. Also bei dieser Verhaftung in Troas, da blieb dann eben sein Mantel dort hängen und auch eben wichtige Bücher, besonders die Pergamente. Damit sind wohl ganz speziell die biblischen Handschriften gemeint, die er haben wollte, auch noch in der Todeszelle. Ja, und dann kam um 66, 67 nach Christus, am Ende der zweiten Gefangenschaft in Rom, sein Ende. Der Märtyrertod durch Enthauptung. Er wurde durch Kaiser Nero enthauptet. Und dieses Ende deutet er im zweiten Timotheusbrief an, wenn er schreibt in 2 Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Also, da spricht er nicht wie im Philipperbrief, im Philemonbrief und so weiter von einer baldigen Freilassung, sondern hier spricht er vom Ende, das er erwartete, um dann zu seinem Herrn zu gehen, weil sein Dienst nun vollendet war. Er wurde enthauptet, weil er römisches Bürgerrecht hatte, wie ja in der Apostelgeschichte ausführlich erläutert. Aber der Apostel Petrus, der eben kein römisches Bürgerrecht hatte, er wurde von Kaiser Nero in der gleichen Zeit etwa, wurde er gekreuzigt. Ein römischer Bürger durfte nie gekreuzigt werden. Aber Petrus konnte das, konnte so behandelt werden, während der Apostel Paulus eben gnädigerweise nur enthauptet wurde. Aus Sicht der Römer. Ja, also dann sehen wir, dieser Titusbrief ist ein beredtes Zeugnis über diesen Dienst, der weiterging nach den 4 Missionsreisen, die in der Apostelgeschichte beschrieben werden. Und das erklärt also, warum man dieses Nikopolis, diesen Dienst auf Kreta, nirgends in der Apostelgeschichte findet. Nun müssen wir uns ein paar Gedanken machen über die Person des Titus. Titus kommt noch an anderen Stellen vor, und zwar wird er erwähnt nie in der Apostelgeschichte, aber er wird erwähnt im Galaterbrief, im 2. Korintherbrief und natürlich hier im Titusbrief und schließlich noch im 2. Timotheusbrief. Titus war ein Mitarbeiter und Genosse des Apostels Paulus. Er nennt ihn nämlich ausdrücklich so in 2. Korinther 8, 23. Sei es, was Titus betrifft, er ist mein Genosse und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter. Also, ein schöner Titel. Mitarbeiter ist klar, jemand, der in der gleichen Arbeit dem Herrn dient. Aber mein Genosse drückt noch mehr aus. Das drückt auch eine gedankliche Übereinstimmung. Also, dass sie wirklich eben Gemeinschaft haben konnten in allen möglichen Bereichen des Dienstes und des Glaubens. Also ein Genosse, das griechische Wort bezeichnet jemand, der tiefe Gemeinschaft hat. Es gibt im Griechischen eigentlich im Neuen Testament 2 Wörter, die man mit Genosse übersetzen kann. Und das eine Wort Metochos ist mehr eine äußere Teilhaberschaft und Gemeinschaft. Und das Wort dort in 2. Korinther 8 ist das, dass die innere Gemeinschaft, die Koinonia, die tiefe Gemeinschaft ausdrückt. Dieser Titus kam offensichtlich durch Paulus zum Glauben und darum nennt er ihn in Titus 1, Vers 4, Titus, mein echtes Kind. Das ist also so wie bei Timotheus. Jetzt Timotheus 1 wird Timotheus das Kind von Paulus genannt. Und zwar, weil er eben damals auf der ersten Missionsreise zum Glauben gekommen war. Bei der zweiten Missionsreise durfte dann Timotheus mit ihm reisen als Mitarbeiter. Aber auf der ersten Missionsreise in dieser Gegend von Lystra und Ikonium, dort kam Timotheus durch Paulus zum Glauben. Übrigens, Petrus nennt Markus, in 1. Petrus 5, sein Kind. Und das zeigt eben eine besondere Beziehung, die Petrus mit Markus, dem späteren Evangelisten des zweiten Evangeliums, hatte. Also, Titus kam durch Paulus zum Glauben. Er war ein Grieche. Wobei zu sagen ist, der Ausdruck Grieche bedeutet jemand, der römisches Bürgerrecht hat. Und damit ist also nicht genau die völkische Herkunft festgelegt. Also wenn zum Beispiel Paulus sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft, dem Juden zuerst als auch dem Griechen, der Grieche meint, das Wort Grieche meint ein Nicht-Jude, der römischer Bürger ist. Aber wir haben dann andere Stellen, die sprechen dann weiter nicht nur über Juden und Griechen, sondern auch über Barbaren. Barbaren sind nicht Juden, die aber eben nicht die Zivilisation des Römischen Reiches haben. Das griechische Wort Barbaros kommt von der Lautmalerei, weil die alten Griechen sich das so vorstellten, wenn die sprachen, klang das so bar, 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 bar. Ja, das sind die Barbaren. Aber Titus war kein Barbar, sondern eben ein zivilisierter Bürger des Römischen Reiches. Er war unbeschnitten. Das wird in Galater 2, 1 bis 3 ausdrücklich betont, um zu zeigen, seht ihr, als ich damals mit Titus in Jerusalem war, da hat niemand irgendwie gefunden, Titus müsste eigentlich beschnitten werden. Das gehört sich für einen Christen. Und damit argumentiert dann Paulus in Galater 2, seht ihr, die Apostel in Jerusalem, die haben nie gefordert, dass Nichtjuden irgendwie einen Schritt ins Judentum machen müssten, dass die beschnitten werden müssten. Nein, er wurde nicht beschnitten. Aber im Kontrast dazu heißt es ja in Apostelgeschichte 16, dass Paulus den Timotheus beschnitten hatte. Aber ausdrücklich, wie gesagt, um der Juden willen. Weil er eben das Prinzip festhielt nach 1. Korinther 9, dass er dem Juden, also dem, der unter Gesetz ist, sein will wie einer, der unter Gesetz ist, obwohl er selber nicht unter Gesetz steht. Und dem, der eben ohne Gesetz ist, wie ohne Gesetz und so weiter. Damit er Juden gewinnen könnte. Und so hat er Timotheus beschnitten, aber es wird ausdrücklich gesagt, denn seine Mutter war eine Jüdin. Also sie hatte ganz klar jüdische Abkunft und darum durfte Timotheus beschnitten werden, weil er einen eindeutig jüdischen Hintergrund hatte. Aber Titus wurde eben nicht beschnitten, das wird auch speziell betont von diesem treuen Bruder. Und dann wird auch von ihm gesagt, wie er Eifer im Dienst gezeigt hatte. Ich lese 2. Korinther 7. 2. Korinther 7, Vers 16. Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus gegeben hat. Denn er nahm zwar das Zureden an, aber weil er sehr eifrig war, ist er aus eigenem Antrieb zu euch gegangen. Also er wird als sehr eifrig im Dienst beschrieben. 2. Korinther 8, Entschuldigung, das ist ein Schreibfehler. 2. Korinther 8, 16 bis 17. Danke. Beim Jerusalem-Besuch vor der ersten Missionsreise des Paulus, das war diese Reise, die beschrieben wird in Apostelgeschichte 11, 27 bis 30, da war Titus mit dabei. Ich habe ja im Zusammenhang mit dem Galaterbrief, den wir vor einiger Zeit hier behandelt hatten, habe ich gezeigt, dass dieser Besuch in Galater 2, 1 bis 3, dass dieser Besuch eben nicht zu verwechseln ist mit dem Besuch in Apostelgeschichte 15 zu dem sogenannten Apostelkonzil. Und das war noch früher. Der Galaterbrief wurde nämlich vor Apostelgeschichte 15 geschrieben. Und darum wird in diesem Brief in der Argumentation dieses Konzil, diese Besprechung der Apostel gar nicht erwähnt. Das wäre ja ein ganz schlagendes Argument gewesen, aber das gab es damals noch nicht. Und darum wird das im Galaterbrief gar nicht angeführt. In der Apostelgeschichte wird Titus nicht erwähnt, aber eben im Galaterbrief wird er da erwähnt, wie er mit dabei war in Jerusalem, mit Paulus zusammen. Später, auf den Missionsreisen, hat ja Paulus die Gemeinde in Korinth gegründet. Und das war eine ganz schwierige Gemeinde. Korinth war ja auch eine schlimme Stadt. Sie war bekannt als die Hochburg der Unmoral. Und das inmitten des damaligen Heidentums, das sowieso von Unmoral geprägt war. Und da kamen viele zum Glauben und viele aus der Unterschicht. Und die brachten dadurch auch viele Probleme in die örtliche Gemeinde hinein. Und wir lesen in 2. Korinther 12, Vers 18, wie Paulus den Titus von Ephesus aus nach Korinth gesandt hatte. In einer Zeit, als es in Korinth große Unordnung gab. Das zeigt uns auch wieder etwas von der Zuverlässigkeit eines Titus. Paulus konnte ihn im vollen Vertrauen mit einer Aufgabe betrauen, wo man wirklich mit großen Risiken und Schwierigkeiten rechnen musste. Und auch mit Leuten, die ziemlich vehement werden konnten. Timotheus war ja sehr seelisch, sehr fein beseitet. Und darum muss Paulus, also Timotheus den Korinthern empfiehlt, muss er ihn speziell sagen, sehe zu, dass Timotheus ohne Furcht bei euch sei. So etwas wird bei Titus nicht gesagt. Also Titus war offensichtlich auch ein Mann von einem stärkeren Durchsetzungsvermögen, aber eben zuverlässig. Paulus hat ja den ersten Korintherbrief geschrieben und viele Missstände in Korinth aufgedeckt. Und es war wirklich sehr schwer für Paulus zu warten, was wird dieser Brief auslösen? Werden die zur Buße kommen oder verhärten die sich noch mehr? Und dann lesen wir, wie Paulus eben Titus nach Korinth schicken konnte und schließlich kam Titus zurück mit einer guten Botschaft über die Verhältnisse in Korinth. Dazu lese man 2. Korinther 2, Vers 13 und 7, 5 bis 13. Und da wird berichtet, wie Paulus durch Titus so ermutigt worden war, als er ihm erzählen konnte, die Korinther haben wirklich Buße getan. Die haben wirklich sich über Dinge gebeugt und die haben auch Eifer gezeigt, um Dinge in Ordnung zu bringen. Und gerade in dieser Stelle, 2. Korinther 7, 5 bis 13, sieht man auch sehr tief ins Herz des Apostels Paulus. Man hat ja immer das Gefühl, solche Leute, die so an der Front stehen, die seien irgendwie, die können durch nichts umgeworfen werden und die seien auch gefühlsmäßig über allem erhaben. Und das zeigt diese Stelle, auch 2. Korinther 2, Vers 13, zeigt, welche Unruhe Paulus innerlich haben konnte. Also sich fragte, wie geht das mit Korinth? Wie kommt das noch heraus? Und dann war dieser Titus eben eine solch gewaltige Ermutigung, die Paulus wieder richtig aufleben ließ. Titus überbrachte offensichtlich auch den zweiten Korintherbrief und bereitete dann in Korinth die Sammlung für die armen Gläubigen in Jerusalem vor. Diese Sammlung wird ja ausführlich beschrieben in 2. Korinther 8, 1 bis 24. Und da wird dann eben dieser Titus wieder erwähnt, der da eine besondere Rolle spielte in dieser Geldsammlung für die Armen. Und das mussten eben Leute sein, die wirklich über jeden Zweifel erhaben waren. Das gilt nicht nur heute, sondern das galt auch schon damals. Immer wenn es um Geld geht und Glauben, ist das eine ganz kritische Sache. Und darum muss man da auch besonders darauf achten, dass da alles sauber geht. Sonst kann der Name Gottes sehr schnell eben verunehrt werden. Und darum war das eben wichtig. Ein zuverlässiger Mann wie Titus musste hier arbeiten. Und dann eine weitere Station bringt uns wieder zum Titusbrief zurück. Paulus arbeitete mit Titus auf Kreta, Titus 1, Vers 5. Aber nach einiger Zeit ging Paulus weg und Titus sollte das Werk auf der Insel Kreta unter diesen Gemeinden dort weiterführen. Und wie gesagt, Paulus wollte Titus wieder auf Nikopolis treffen, Titus 3, Vers 12, haben wir alles behandelt. Und nun noch ein Punkt. Als Paulus zum zweiten Mal in Rom im Gefängnis war, war auch Titus bei ihm. 2. Timotheus 4, Vers 10. Aber eben nur für eine beschränkte Zeit. Denn wir lesen in 2. Timotheus 4. Ich lese ab Vers 9. Befleißige dich, bald zu mir zu kommen. Also Timotheus war damals in Ephesus, heutige Türkei, Westtürkei. Er sollte nach Italien, nach Rom gehen zu Paulus. Warum? Denn Demas hat mich verlassen. Dieser Demas, man kann dem Namen nachgehen, eine Konkordanz, war ein Mitarbeiter des Apostels Paulus auf den Missionsreisen. Aber dann sagt er hier, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Das war ein Missionar, der wieder voll in die Welt zurückgefallen war. Der hat den Zeitgeist liebgewonnen. Das ist der Zeitlauf. Der Zeitgeist, das was so an Strömungen gerade aktuell ist, das hat er liebgewonnen und deswegen ist er nach Thessalonich gegangen. Und dann heißt es, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Wir kennen die dalmatische Küste, ja, von Jugoslawien, also Ex-Jugoslawien. Und dort hatte der Titus einen speziellen Dienst, also im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Übrigens auch Paulus kam dorthin, er spricht in Römer 15 über seinen Dienst in Illyrien. Das ist auch ein Gebiet von Ex-Jugoslawien. Ja, also das muss man wissen, wenn man gerade mit Leuten aus diesem Gebiet spricht oder mit ihnen Bibelstudium macht, dann ist es wichtig, dass man eben den biblischen Bezug zu ihrer Ursprungsgegend macht. Also dort war Titus noch weiter tätig und dann wissen wir nichts mehr über ihn. Nun noch ein paar Bemerkungen zur Struktur des Titusbriefes. Die Grobstruktur ist ganz einfach. Sie richtet sich nämlich schön nach den Kapiteln. Oder die Kapitel richten sich nach der Struktur, besser gesagt. Also Römisch 1, das ist die Lehre über den Ältestendienst. Dann Römisch 2, die Lehre über das Verhalten in verschiedenen Positionen. Da geht es eben um alte Männer, junge Männer, alte Frauen, junge Frauen. geht um Sklaven und so weiter. Und dann drittens, die Lehre über das Verhalten gegenüber Staat und Gesellschaft. Also Kapitel 2 zeigt mehr das Verhalten der Gläubigen untereinander, während dann Kapitel 3 mehr das Verhalten gegenüber der Gesellschaft und dem Staat nach außen beschreibt. Wir können diese drei Kapitel noch mit Untertiteln versehen. Kapitel 1 behandelt speziell die Ordnung in der Gemeinde. Paulus sagt ja, ich ließ dich dort in Kreta zurück, damit du in Ordnung bringen würdest, was noch mangelt. Da geht es besonders um die Ordnung in der Gemeinde. Und dann im zweiten Teil geht es besonders um die Gesundheit in der Gemeinde. Es geht darum, um gesund zu sein in der Lehre, gesund im Reden, gesund in der Liebe. Wir werden das dann noch genauer sehen und so weiter. Also Gesundheit in der Gemeinde, geistliche Gesundheit. Und im dritten Teil geht es um Praxis in der Gemeinde. Da wird besonders betont, wie wichtig es ist, dass die Gläubigen gute Werke vollbringen. Das ist die konkrete Praxis der Gemeinde. Nun können wir schön der Reihe nach durch den Brief hindurchgehen. Ich habe bereits bemerkt unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, es gibt in diesem Brief erstens drei kurze, aber äußerst konzentrierte, lehrhafte Darstellungen des Heilsplanes. Das ist Titus 1, 1 bis 3, dann 2, 11 bis 14 und 3, 4 bis 7. Ich lese nochmals diese ersten drei Verse. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. In der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter, aber zu seiner Zeit sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Da ist so viel drin. Also, es geht hier um den Glauben der Auserwählten Gottes. Paulus sagt, ich bin also ein Apostel, entsprechend eben diesem Glaubensinhalt des Neuen Testaments. Und da geht es um den Glaubensinhalt der Auserwählten Gottes. Es geht also nicht irgendwie um einen Club oder einen Verein. Viele sehen so die örtliche Gemeinde am Ort so als einen Zusammenschluss, so wie ein Fußballclub oder wie irgendein Verein von Gesinnungsgenossen. Aber die Bibel zeigt uns, es geht da um etwas ganz anderes. Es geht um den Glauben der Auserwählten Gottes. Wir haben über diese Auserwählung an einem früheren Bibelstudientag uns detaillierte Gedanken gemacht. Und es geht darum, dass Gott also bestimmte Menschen vor Erschaffung der Welt auserwählt hat, dass sie seine Kinder, seine Söhne und Töchter werden sollen. Und diese Auserwählung umfasst also alle Gläubigen, die zur Gemeinde gehören. Also die Gemeinde hat begonnen am Pfingsten, Apostelgeschichte 2, und sie ist hier auf der Erde, Gottes Zeugnis, bis zur Wiederkunft Jesu, zur Entrückung der Gemeinde. Und alle, die in dieser Zeit zum Glauben gekommen sind und das Evangelium der Gnade angenommen haben, die gehören zu diesen Auserwählten Gottes. Die sind also durch die Bekehrung, kann man sagen, eingegangen und dann wurde ihnen erklärt, übrigens, ihr seid alle Auserwählte. Ah ja? Ja? Und Gott hat an euch gedacht, schon vor Erschaffung der Welt. und hat euch auserwählt und zuvor bestimmt. Ja, was ist denn mit den anderen? Haben die keine Chance? Natürlich, alle haben eine Chance. Denn Gott ist ein Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Das Heil Gottes steht jedem Menschen offen. Also, die Lehre von Calvin ist nicht biblisch, wenn er gelehrt hat, Gott hat eine bestimmte Anzahl Menschen auserwählt, dass sie gerettet werden. Und die übrigen, die können nicht gerettet werden. Die wollen auch nicht. Denn der Mensch ist von Natur aus bös, flieht vor Gott, lehnt Gott ab und sein Wort. Und die gehen verloren, weil sie auch nicht gerettet werden wollen. Aber sie könnten es auch nicht. Aber 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt klar, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es wird dann noch umgedreht, die Formulierung in 2. Petrus 3, Vers 9, wo es heißt, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ja, wie ist denn das mit der Auserwählung? Ganz einfach. In Römer 8 steht, dass Gott die Menschen, die er zuvor erkannt hat, die hat er auserwählt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt, die Vorkenntnis Gottes geht der Auserwählung voraus. Das ist auch in 1. Petrus 1, Vers 2 so. Dort heißt es, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Und dieses Wort Vorkenntnis ist auf Griechisch Prognosis, was wir kennen von der Wetterprognose her. Und die Leute von der Wetterprognose, die bestimmen ja nicht, ob es morgen wieder schneit, sondern die erkennen das im Voraus. Aber ihre Erkenntnis hat keinen Einfluss auf die Abläufe der Natur. Und so wusste Gott, weil er der allwissende Gott ist, wusste genau, wie alles kommen wird, ob wir dem Ruf der Gnade letztendlich nachgeben würden oder bis zum Ende widerstehen würden. Und der Herr Jesus sagt ja zu Jerusalem in Matthäus 23 am Schluss, wie oft habe ich euch versammeln wollen und ihr habt nicht gewollt. Also es geht niemand verloren, einfach weil er nicht auserwählt war. Sondern jeder, der verloren geht und ewig verloren gehen wird, geht verloren, weil er nicht wollte. Obwohl Gott die Gnade angeboten hat. Aber Gott wusste also von all denen, die letztlich der Gnade Gottes nachgeben würde, und die hat er nun auserwählt und zuvor bestimmt, um Kinder Gottes zu werden. Aber auch da, nicht alle Erlösten. Denn die Bibel macht ganz klar einen Unterschied zwischen den Erlösten, die zur Gemeinde gehören, und den Erlösten in der Zeit des Alten Testaments. Und auch die Erlösten dann später, nach der Entrückung der Gemeinde und im künftigen tausendjährigen Reich, werden auch unzählige errettet werden durch Glauben. Aber die Auserwählten der Gemeinde, das kann man sagen, das ist die höchste Gruppe, die es überhaupt gibt im Heilsplan Gottes. Und da kann man sich nur wundern, warum ich? Ja, das hängt auch damit zusammen, dass Gott uns genau in dieser Zeit der Gnade hat geboren lassen, hat auf die Welt kommen lassen. Denn es hätte ja sein können, dass wir, sagen wir, im Jahr 986 vor Christus irgendwo in Westchina geboren worden wären. Oder? Oder im Jahr 14 nach Christus in Südindien. Hätte ja auch sein können. Aber das sind alles Dinge, die wir ja nicht festlegen konnten, wann wir geboren wurden und auch wo. Denn das Wo hängt auch damit zusammen, dass wir dann wirklich das Evangelium der Gnade hören konnten. Da sind schon Missionare gekommen zu einem eingeborenen Stamm in Australien oder Papua-Neuguinea. Und da hat einer gesagt, warum seid ihr nicht früher gekommen? Das hätte mein Großvater hören sollen, was ihr da erzählt. Er hat das nie gehört. Das sind alles Dinge, die wir ja für uns selber nicht in der Hand hatten. Das ist Gottes Souveränität darüber. Aber das zeigt eben, was die Gemeinde Gottes ist. Das ist nicht irgendein Interessenclub, sondern das ist, kann man sagen, eben die Gemeinschaft der Auserwählten. Und darum wird hier gesprochen von dem Glauben der Auserwählten Gottes. Und nach Erkenntnis der Wahrheit. Die Wahrheit ist also die Enthüllung der ganzen Pläne Gottes, wie wir sie jetzt im Neuen Testament vollständig vor uns haben. Und der Apostel Paulus war also Apostel Jesu Christi, gemäß entsprechend dem Glauben der Auserwählten Gottes und gemäß oder entsprechend der Erkenntnis der Wahrheit. Also sein Apostelamt hatte damit zu tun, den Menschen eben zu den Gläubigen zu verhelfen, diese ganze offenbarte Wahrheit kennenzulernen. Und dann heißt es, diese Wahrheit ist nach der Gottseligkeit oder nach der Frömmigkeit. Das griechische Wort bezeichnet Ehrfurcht vor Gott. Das ungewöhnliche Wort Gottseligkeit heißt eigentlich ein Leben, das erfüllt ist von Gott. Nicht wahr? Wir wissen, was redselig ist. Das ist jemand, der voll von Geschwätz ist. Jemand ist leutselig, das ist jemand, der ständig soziale Kontakte braucht, der kann gar nicht anders leben. Und dann gibt es eben die Gottseligkeit. Das ist ein Leben voll von Gott. Das umschreibt eigentlich eben sehr schön, was gemeint ist mit dieser Frömmigkeit, mit dieser Ehrfurcht vor Gott. Das ist ein Leben, wo alles, auch die alltäglichen Dinge, in Bezug zum Herrn gebracht werden. Wo es nicht irgendwie, das ist so mein Privatleben und das ist mein Glaubensleben. Es wird nicht getrennt, sondern das Glaubensleben umfasst das gesamte Leben, 7 Tage in der Woche. Und nun hier wird hier erklärt, diese Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Das heißt, wenn wir diese Dinge erkennen und verstehen, was der Heilsplan Gottes anbetrifft, was die Auserwählung anbetrifft und so weiter, so ist es nicht einfach Theorie, um den Kopf zu füllen, sondern das ist etwas, was Einfluss hat eben auf die Nachfolge, die Treue im Glauben, auch im Alltag. Also wir sehen diese oft verbreitete Meinung, eben da gibt es Lehre und dann gibt es das praktische Christenleben. Und irgendwie passt das gar nicht so richtig zusammen. Und wichtig ist mehr die Praxis und weniger die Lehre. Es ist ein völliger Unsinn, das so zu trennen, weil die Lehre, die Erkenntnis der Wahrheit, ist gerade dazu da, damit wir besser verstehen, was es heißt, ein Christ zu sein, auch am Montag. Und natürlich am Dienstag und so weiter, ja. Und dann wird weiter gesagt, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat, vor den Zeiten der Zeitalter. Also in der Ewigkeit hat Gott das ewige Leben verheißen. Ja, wem hat er das verheißen? Vor ewigen Zeiten. Ja, das wäre ja vor Erschaffung der Welt, bevor es das Universum gegeben hat. Ja, ich weiß, es gibt ja in der Evolutionslehre glücklicherweise seit den 1950er Jahren die Überzeugung, dass die Welt einen Anfang hat. Das nennt man Urknall. Aber das ist eigentlich schon mal etwas daran ist, das einzig Gute daran, muss ich sagen. Aber das ist schon nicht schlecht. Seither glauben sogar die Gottlosen, dass die Welt einen Anfang hat. Früher haben die Kommunisten der Sowjetunion ständig verkündet, die Materie ist ewig. Und dann haben wir gemerkt, physikalisch ist das ein Unsinn. Physikalisch geht das gar nicht. Die Materie muss einen Anfang haben. Ja, und da ist man dann zur Idee mit dem Urknall gekommen und hat gesagt, alles war am Anfang zusammen, konzentriert und dann hätte sich der Raum aufgespannt und so sei dann das Weltall entstanden. Der Urknall, ja. Und wenn dann jemand gefragt hat, und was war vor dem Urknall? ich habe einen Bekannten, der ist heute ein ganz alter Mann, aber als in seinem Ingenieurstudium damals in Holland hat er den Dozenten gefragt, und was war vor dem Urknall? Und da hat der Dozent gesagt, ein Tor kann mehr fragen, als ein Weiser beantworten kann. Damit wollte er sagen, es ist völlig unsinnig. Vor dem Urknall gab es keine Materie, es gab keinen Raum und auch keine Zeit. Also man kann nicht sprechen von wann und man kann nicht sprechen von wo. Es gab's ja alles nicht. Ja gut, und die Bibel sagt wirklich, es gab einmal nichts. Es gab einmal keine Welt, kein Weltall. Aber Gott ist ewig. Und wenn dann die Kommunisten kommen und die Atheisten, ah, das geht nicht. Woher kommt dann Gott? Ja, Gott ist eben ewig. Ja, aber das geht doch nicht. Ah, was geht das nicht? Ich habe früher immer geglaubt, die Materie sei ewig. Und da ging das. Ja. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ja, eben, müssen Sie zugeben, wegen den thermodynamischen Hauptsätzen, die verlangen, dass alles, was zerfällt, muss eben einen Anfang haben. Gut, das ist es ja genau. Aber Gott zerfällt nicht. Und darum ist er wirklich ewig. Aha. Es ist alles logisch. Und nun, hier wird aber gesprochen darüber, dass Gott vor ewigen Zeiten das ewige Leben versprochen hat. Wem hat er es versprochen? Da gab es auch keine Engel. Denn die wurden ja auch erschaffen. Nach Kolosser 1, Vers 16 hat der Herr Jesus auch die Engel, das Unsichtbare und das Sichtbare, alles hat er erschaffen. Ja, vor Ewigkeit her gab es keine Geschöpfe. Aber es gab den ewigen Gott. Und zwar den Vater in Gemeinschaft mit dem Sohn, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und da hat der Vater dem Sohn verheißen, dass er einmal den Auserwählten das ewige Leben schenken würde. Da kriegen wir einen Blick in die Ewigkeit hinein. Ich war Augustinus, ein Bibellehrer um 400 nach Christus. Er hat viel Gutes gelehrt. Nicht alles war gut, aber er hat viel Gutes gelehrt. Und einmal hat er Antwort gegeben auf die Frage, was hat eigentlich Gott gemacht vor Grundlegung der Welt? Und da hat er diese berühmte Antwort, aber ich finde sie gar nicht gut, gegeben, Gott hätte Routen geschnitzt für die, die solch neugierige Fragen stellen würden. Aber es ist keine Neugierde, wenn wir das annehmen, was Gott uns sagt. Und es gibt mehrere Stellen, die darüber sprechen, was von Ewigkeit her war. Und da sehen wir etwas in das Herz Gottes hinein. In Johannes 17 sagte der Herr Jesus in seinem Gebet als der ewige Sohn zum ewigen Vater. Schlagen wir auf, Johannes 17. In Vers 1 steht, dieses redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Also wir sehen ganz klar, hier steht der Herr Jesus als Sohn vor dem Vater. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 5, als Mensch hier auf Erden, der sich erniedrigt hat als Mensch, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich war in Philipper 2, Vers 5, lesen wir von dem Herrn Jesus, der, also in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Und dann wird erklärt, dass er sich freiwillig eben entäußert hat und sich erniedrigt hat, indem er Knechtsgestalt annahm, ein wirklicher Mensch war, gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Aber darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm als Mensch einen Namen gegeben, nämlich den Namen Kyrios, Herr, der über alle Namen ist. Und da sagt der Herr Jesus, und nun verherrliche du, Vater, mich als Mensch bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir als der ewige Sohn hatte, bevor die Welt war. Aber dieser Vers lässt uns hineinblicken in dieses in diese Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn in der Ewigkeit. Also nicht vor dem Urknall, aber vor 1. Mose 1,1. Bereshit bara Elohim et hashamayim veta aretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dort hat das Weltall begonnen zu existieren. Vorher gab es den Raum nicht und die Zeit auch nicht. Aber dort hat Gott begonnen. Und der Herr Jesus spricht hier über diese Gemeinschaft, diese Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, ehe die Welt war. Und dann möchte ich noch lesen im gleichen Kapitel, Vers 24. Vater, wieder Vater. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater. Und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen, das ist ein Vaternamen, kundgetan. Und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Da sehen wir wieder etwas ausdrücklich von dieser Liebe des Vaters zum Sohn vor Grundlegung der Welt. Und der Herr Jesus hat den Wunsch, dass wir jetzt eben Gott, den Vater, auch kennenlernen, so wie er als der ewige Sohn den Vater kannte. Und darum ist er in die Welt gekommen, um uns diesen Namen des Vaters zu offenbaren. Und die Auserwählten, die eben zur Gemeinde gehören und auserwählt sind zur Sohnschaft, dass sie Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes seien, die sollen Gott ebenso kennen als Abba, Vater, wie der Herr Jesus den Vater von Ewigkeit her gekannt hat. Und eben Titus 1 deutet das nur so an, das ewige Leben, das Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Eben der Vater, dem Sohn. Er hat damals über uns gesprochen. Muss man sich mal vorstellen. Nicht wahr, wenn man in der Welt sagen kann, ein Tor kann mehr fragen, als ein Weiser beantworten kann, wenn man wissen will, was war vor der Welt. Wir können dahinter schauen. Und das ist nicht ein schwarzes Loch. Oder sowas, ja? Nein, da ist der ewige Vater. Der Sohn und die Pläne sind da und der ewige Vater spricht mit seinem Sohn über uns, ganz persönlich, ganz konkret. Also das ewige Leben. Und was ist dieses ewige Leben? Nun, das wird uns auch in Johannes 17 noch erklärt, wenn wir das kurz aufschlagen. Da wird uns erklärt, was der Inhalt des ewigen Lebens ist. Nicht wahr? Das Wort Leben ist vielschichtig. Und einerseits können wir sagen, dass der Herr Jesus selber ist das ewige Leben. Denn er sagt ja in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also er ist das Leben. Und jeder, der eben an den Herrn Jesus glaubt und ewiges Leben hat, der hat den Herrn Jesus, den ewigen Sohn Gottes, als sein Leben bekommen. Aber wir können doch auch darüber sprechen, was ist das eigentlich, das Leben auf dem Land? Das Leben auf dem Land ist etwas ganz anderes als das Leben in der Stadt. Ja? Also Leben beinhaltet eben auch Inhalt und Lebensformen und Lebensumgang. Und nun wird uns erklärt in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also der Aufkleber stimmt. Gott kennen heißt Leben. Also das ist der Inhalt des ewigen Lebens, dass wir wissen, wer Gott, der Vater, ist. Wer der Gesandte Jesus Christus, der ewige Sohn, ist. Und dass wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit dem Sohn. Und dann steht in 1. Johannes 1, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn, dann werden wir völlige Freude haben. Das sind eben die Tiefen des christlichen Glaubens. Ja, und dann erklärt der Apostel Paulus in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter. Zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Ja, jetzt kommen wir ganz konkret in die Zeit, wo die Weltmission angefangen hat. Der Apostel Paulus sagt eben, das war alles vor Grundlegung der Welt, war das besprochen, beschlossen, geplant. Aber Gott hat einen ganz bestimmten Zeitpunkt in Raum und Zeit festgelegt, wo dann diese Botschaft ausgebreitet werden sollte. Und der Apostel Paulus war eben einer der ersten Zeugen. Und darum sagt er, zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Und darum musste der Apostel Paulus herumreisen, auf all den Missionsreisen, und musste er unterwegs und zwischendurch diese Briefe schreiben, die eben die Wahrheit der Bibel aufs Vollmaß brachten. So wie er das sagt in Kolosser 1 am Schluss, sagt er, dass er dazu berufen worden war, das Wort Gottes zu vollenden oder auf sein Vollmaß zu bringen. Noch die letzten und tiefsten Wahrheiten zu enthüllen. Und das haben wir jetzt alles vollständig in der Bibel. Und dann sagt er eben, dieses Wort, diese Predigt sei ihm anvertraut worden nach Befehl unseres Heiland Gottes. Dieser Name Heiland Gott werden wir noch mehrere Male im Titusbrief antreffen. Das zeigt uns eben, dass Gott nicht nur einfach Gott ist, sondern ist ein Gott, der das Heil, die Errettung dem Menschen mitteilen will. Und dieser Gott, der eben uns retten wollte, der hat uns eben all diese geheimnisvollen Pläne, die im Herzen Gottes von Ewigkeit her waren, mitgeteilt. In 1. Korinther 2 sehen wir noch etwas Interessantes diesbezüglich. Dort wird über das Wirken des Geistes Gottes Wichtiges mitgeteilt. Es geht da auch um eben die Wahrheiten, die der Apostel Paulus offenbaren und mitteilen musste in seinen Briefen. Und da lesen wir in 2. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Also hier wird die Parallele gezogen. Wer weiß, was wirklich in einem Menschen vorgeht? Nicht wahr? Das hat wohl jeder schon erlebt, dass er etwas sagt und dann sagt sein Gegenüber, nein, das stimmt nicht, sondern du hast es so und so gemeint. Nein? 1. Korinther 2, 9 bis 11 habe ich gelesen. 1. Korinther 2, danke, 9 bis 11. Also jeder hat erlebt, dass jemand sagt, nein, das hast du nicht so gemeint. Doch, ich habe das so gemeint. Nein, du hast es nicht so gemeint. Ja gut, wer kann es besser wissen als der, dessen Geist selber in den Tiefen seines Wesens hinabforschen kann, ja? Und so wird hier erklärt, so wie der Geist des Menschen erforscht, was in den Tiefen eines menschlichen Individuums vorgeht, so ist es der Geist Gottes, der die Tiefe Gottes erforscht. Und dieser Geist Gottes ist es, der durch Inspiration des Apostels Paulus und der anderen Bibelschreiber uns all diese geheimnisvollen Dinge über Gott mitgeteilt hat. Dann noch eine Stelle, Hiob 11, Vers 7, da spricht Zophar, ein Freund Hiobs. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie, was kannst du tun? Tiefer als der Scheol, was kannst du wissen? Und so weiter. Das ist doch eine interessante Stelle, die spricht über die Tiefen Gottes, die der Mensch nicht erfassen kann. Himmelhoch sind sie. Ja, wie hoch ist der Himmel? Die entferntesten Objekte, die man jetzt vor kurzem mit Hubble fotografieren konnte, schätzt man auf eine Distanz von 13 Milliarden Lichtjahren. Also das Licht theoretisch, wenn es diesen Weg zurücklegen müsste, mit 300.000 Kilometer pro Sekunde, würde 13 Milliarden Jahre unterwegs sein bis dorthin. Und dann geht es in die andere Richtung, geht es nochmals so. Also es gäbe einen Durchmesser von 26 Milliarden Lichtjahre. Das sind Distanzangaben, das geht nicht um die wirkliche Zeit. Aber da sieht man keine Mauer dahinter. Es ist nicht irgendwie das Weltall fertig, oder? Das heißt, es ist unerforschlich, das Weltall. Und es steht auch in Jeremia, wenn der Mensch die Ausmaße des Himmels oben messen könnte, dann würde Gott Israel aufgeben. Um zu sagen, Israel wird nie aufgegeben werden und darum wird der Mensch auch nie das Weltall ausmessen können. Das ist uns heute klar, das geht nicht. Aber darum ist der Vergleich umso eindrücklicher, himmelhoch sind sie. Also das Wesen Gottes ist unerforschlich und trotzdem hat Gott uns so solche Dinge geoffenbart, die in den Tiefen Gottes verborgen waren. Noch eine Stelle, Hiob 15, da spricht Eliphas, der älteste der Hiob-Freunde. Hiob 15, Vers 8 oder Vers 7. Bist du als Erster zum Menschen gezeugt und vor den Hügeln geboren? Das heißt, hast du schon existiert vor dem dritten Schöpfungstag? Dort ist dir erst das Festland aufgefaltet worden. Hast du im Rat oder im geheimen Rat Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Hiob 15, 7 bis 8. Hier wird von dem Sod, von dem geheimen Rat Gottes gesprochen. Hast du dort zugehört? Aber wir dürfen jetzt eben etwas davon vernehmen. Und das haben wir gerade getan in Titus 1. Diese Verheißung des ewigen Lebens. Und wir haben gesehen, wer hat diese Verheißung gegeben? Gott, der nicht lügen kann. Das ist ein wunderbarer Ausdruck. Nicht wahr? Im Koran steht nicht von Gott, nicht von Gott, von dem Gott der Bibel, sondern von Allah steht, dass er der größte Ränkeschmied ist. Der auch nicht an nichts gebunden ist. Weil die Muslime würden sagen, Allah wäre eingeschränkt, wenn man ihn irgendwie festlegen könnte. Auf sein Wort. Dann wäre er ja nicht unumschränkt. Aber die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Ja, wie ist das mit der Allmacht Gottes? Ja, natürlich sagt die Bibel, Gott ist allmächtig. Aber das bedeutet nicht, dass Gott lügen kann. Da wollte mal ein Atheist mir ein Bein stellen. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist eine alte Geschichte aus dem Mittelalter übrigens. Aber die wird wieder aufgetischt. Ja, könnte Gott einen Stein machen, den er selber nicht heben könnte? Ja, oder? Dann wollen Sie sagen, ja. Also wenn Gott allmächtig ist, dann sollte er doch einen Stein machen, den er nicht heben kann. Ja. Ja, aber dann ist er ja nicht mehr allmächtig, denn er kann den Stein nicht mehr heben. Was machen die da für einen Trick? Die machen eine Aussage, wo schon bestimmte Voraussetzungen drin vorprogrammiert sind, die in sich unlogisch sind, oder? Ja, so ähnlich. Der Richter sagt zu dem Angeklagten, würden Sie Ihre Frau noch einmal schlagen? Und er darf nur mit Ja oder Nein antworten. Ja. Ach so, ein schrecklicher Mann, der würde zweimal schlagen. Nein. Aha, dann geben Sie zu, dass Sie einmal geschlagen haben. Oder die Frage ist schon falsch, weil da ist schon etwas hineinprogrammiert. Und die versuchen, die Existenz Gottes lächerlich zu machen durch Unlogik, oder? Aber dabei, woher kommt die Logik? Die Logik kommt nicht aus einem Urknall. Oder? Da gibt es keine Grundlage, warum wir logisch denken sollten, wenn alles durch Zufall entstanden ist. Aber der Herr Jesus wird genannt in Johannes 1, das Wort. Im Anfang war das Wort. Und das heißt, im Anfang war der Logos. Und von diesem Ausdruck Logos, das bedeutet eben nicht ein Wörtchen, sondern das bedeutet Wörter in geordneter, logischer Abfolge. Die Logik ist in Gott begründet. Wir denken logisch, oder versuchen es wenigstens, weil Gott logisch denkt. Und darum ist, wenn wir das Weltall untersuchen, es ist nicht so, dass man erwartet, dass irgendwie alles kreuz und quer geht. Nein, man sucht überall, wo sind Gesetze. Und findet sie auch. Ja, weil alles logisch geplant ist. Und so kommt die Logik eben von Gott. Und wenn dann die Atheisten so logisch argumentieren wollen, dann ist das eigentlich so, dass die mit etwas argumentieren, was gar nicht zu ihnen gehört. Weil sie haben gar keine Grundlage, warum sie logisch denken sollten, wenn es Gott nicht gibt. Wenn alles durch Zufall und aus dem Chaos entstanden ist. Sie haben gar keine Grundlage. Es ist eigentlich so wie jemand, der einen Vortrag hält, um zu beweisen, dass es keine Luft gibt. Aber ihr merkt ja, wenn ich einen Vortrag halte, ohne Luft geht gar nichts. Also die können nur beweisen suchen im Vortrag, dass es keine Luft gibt, indem sie die Luft benutzen. Und so benutzen die Atheisten die Logik, um zu beweisen, dass es Gott nicht gibt. Ja gut, ich habe dann eine Antwort gegeben, diesem Atheisten, habe gesagt, ja, das kann Gott. Der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, ist Mensch geworden und hat eine Stellung der Abhängigkeit eingenommen, wo er wurde müde von der Reise, Johannes 4, hatte Durst. Der Herr Jesus wuchs auf als ein kleines Kind, Lukas 2, und nahm zu an Weisheit. Also der Herr Jesus als Mensch konnte er nicht einfach alle Steine heben. Als Gott natürlich. Und darum konnte der Herr Jesus auch alle Wunder vollbringen. Aber ja, er konnte ein Mensch werden, der beschränkt ist, aber gleichzeitig konnte er jedes Wunder tun. Also es geht. Oh, das hat ihn wütend gemacht. Und ja, nein, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und ja gut, es geht eben doch. Und dann habe ich aber erklärt, Allmacht Gottes in der Bibel heißt nicht, dass Gott einfach alles kann, auch lügen. Denn die Bibel sagt, Gott, der nicht lügen kann. Also die Bibel erklärt, Allmacht bedeutet, Gott kann alles tun, was er will. Es gibt keine Grenzen für ihn. Aber er kann nicht lügen. Und in 2 Timotheus 2 lesen wir, 2 Timotheus 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das heißt, er kann seinem eigenen Wesen nicht untreu werden. Gott ist Licht, Gott ist gerecht, er kann also nicht Ungerechtes tun. Gott kann nicht sündigen, nicht nur nicht lügen, sondern über alles, was im Widerspruch ist zu seinem Wesen, das kann Gott nicht. Und so müssen wir einfach das Zeugnis annehmen, was Gott sagt über die Allmacht. Und in diesem dummen Satz da, aus dem Mittelalter, da hat man eben schon einen falschen Begriff über Allmacht mit hineingepackt. Meint, Allmacht bedeutet wirklich alles, eben sogar Lügen letztlich. Nein, wir müssen einfach das Zeugnis Gottes annehmen, so wie es da steht, dann lernen wir kennen, wer Gott ist. Und da sehen wir, Gott ist ein Gott, der ist seinem Wort gegenüber treu. Und das ist so wunderbar. Dann dürfen wir wissen, all die Verheißungen in der Bibel, die stimmen so. Und die werden nicht einfach nach Belieben irgendwie wieder ungültig oder abgeändert. Der Moslem hat nie Gewissheit. Und auch wenn er stirbt, weiß er nicht, ob er jetzt ins Paradies kommt oder nicht. Er stirbt in der völligen Ungewissheit. Aber der Erlöste, der an Jesus Christus Glaubende, darf sich auf Gottes Wort verlassen und er weiß, Gott ist treu. Er ändert sich nicht. Ja, also das so zu dieser Einleitung. Aber vielleicht noch etwas. Wenn hier steht, Gott, der nicht lügen kann, dann wollen wir gleich denken, im Weiteren gibt Paulus dem Titus Anweisung, er soll in allen Gemeinden, an jedem Ort, soll er Älteste einsetzen, die dafür da sind, dass es Ordnung gibt in den Gemeinden. Und zwar, sagt er, es ist eben ein Problem. Die Leute auf Kreta sind schwierige Menschen. Und da hat einer aus ihnen, wir werden gleich sehen, wer das war, ein Kreter, den Paulus hier zitiert, der hat einmal gesagt, Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bräuche. Ja, und merken wir den Gegensatz, Kreter sind immer Lügner, Gott, der nicht lügen kann. Das ist so der große Kontrast. Und eben, es wird ausgegangen von Gott und seinem Wesen und das ist eben der Maßstab für das, was auch in der Gemeinde gilt. Wir gehen nicht aus von dem, wie der Mensch ist. Da haben wir keinen Maßstab. Nicht wahr? Unser Rechtsstaat heute geht davon aus, wie der Mensch ist. Und wenn man merkt plötzlich, ja, also mehr Leute sind eigentlich für Abtreibung, dann muss man das Gesetz ändern. Oder mehr Leute sind eigentlich dafür, dass man so und so, ja gut, dann muss man das Gesetz ändern. Man geht also aus von dem, wie der Mensch ist. Und das führt nur zu Chaos. Aber die Bibel geht aus für die Gemeinde, wer Gott ist und wie Gott ist. Das ist der Maßstab auch für die Gemeinde. Ja, und so sagt er also, es müssen in jeder Stadt, in den Gemeinden Älteste da sein. Und dann gibt der Apostel Paulus eine ganze Liste, die Älteste auszeichnen müssen. Er muss untadelig sein, Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat. Übrigens nicht das gleiche, wie dessen Kinder gläubig sind. Der gläubige Kinder hat. Das kann sein, dass einer einen anderen Weg geht, oder? Und da kann man nicht die Eltern für alles verantwortlich machen. Weil die Bekehrung, die muss wirklich jeder Mensch selber machen. Das machen nicht die Eltern für die Kinder. Und darum wird das auch hier so eingeschränkt, der gläubige Kinder hat. Und dann wird aber noch gesagt, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind. Dann der Aufseher muss untadelig sein, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger und so weiter. Alles Maßstäbe. Wir haben eine Parallelstelle, 1. Timotheus 3. Dort wird auch gesagt, dass was die Voraussetzungen sind für Älteste. Und wir haben da viele, viele Übereinstimmungen. Im ersten Moment könnte man da ein bisschen erschrecken. Wer kann das so erfüllen? Aber es ist ja eben nicht gemeint, dass diese Menschen sündlos wären, sondern es geht darum, dass diese Qualitäten ihr Leben prägen. Ja? Das heißt also nicht, dass ein Ältester nicht in diesem Punkt nicht versagen könnte, aber er bringt das in Ordnung und sein Leben ist geprägt, dass er wirklich von diesen Dingen charakterisiert ist und nicht vom Gegenteil. Aber diese Liste hat natürlich auch seine Bedeutung für alle Gläubigen. Älteste sind also solche, die ganz besonders exponiert sind in der örtlichen Gemeinde, in ihrem Zeugnis, auch nach außen. Aber eigentlich ist das der Maßstab, nach dem sich jeder Gläubige richten sollte. Und darum sollen wir nicht einfach diese Stellen lesen, das ist jetzt für die Ältesten und dann warte ich mal, bis wieder ein paar Verse für mich kommen. Sondern letztlich ist es Gottes Standard für alle Gläubigen in seiner Gemeinde. Es geht hier um das Anstellen von Ältesten. Ich habe auf dem Skript charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Habe ich unter Punkt 2 geschrieben, Kennzeichen eines Ältesten, Titus 1, 6 bis 9, Parallelstelle 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Und diese Ältesten werden hier genannt Aufseher. Ja? Griechisch Episkopoi. Epi, das ist darauf, und Skopoi, Leute, die blicken. Skopoi heißt eben Aufseher. Aufblicker. Das sind also gläubige Männer in der Gemeinde, die haben auch eine Übersicht. Ich war, es ist manchmal so, da kommen neue Leute in die Gemeinde und nach Wochen sagt jemand, wer ist das eigentlich? Das sind Leute, die kommen seit einigen Wochen, kommen die mal so die Gemeinde anschauen. Aber das haben die nicht realisiert. Also so jemand hat wirklich nicht die Übersicht, aber ein Ältester hat die Übersicht, wer ist da und was sind eigentlich auch so für Nöte und Bedürfnisse vorhanden bei den Jungen, bei den Alten, bei den Mittleren und so weiter. Also das gehört eben zu diesem Dienst des Aufsehers. Wie kann man eigentlich wissen, ob Aufseher das gleiche sind wie Älteste? Nun, hier in Titus heißt es, in jeder Stadt Älteste anstellen. Und in 1. Timotheus 3, Vers 1 heißt es, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Und dann kommt diese Liste. Ja, da könnte jemand sagen, ja, aber vielleicht sind das zwei verschiedene Dinge. Hier geht es um Älteste und in 1. Timotheus 3 geht es um Aufseher. Dann kann man als Beweis bringen, Apostelgeschichte 20. Dort ruft Paulus die Ältesten von Ephesus nach Milet und spricht mit ihnen und dann sagt er im weiteren Verlauf Apostelgeschichte 20, der Heilige Geist hat euch als Aufseher gesetzt. Da ist klar, Älteste sind Aufseher. Jetzt ist eben noch Folgendes wichtig, das Wort Episkopoi hat im Deutschen später das Wort Bischof gegeben. Also man streiche das E ab, Vokale sind ja sehr flüchtig. Dann haben wir noch Biskopoi. Oi ist die Mehrzahlendung im Griechischen. Machen wir das weg. Dann haben wir Biskop. Und jetzt machen wir aus SK machen wir SCH. Dann haben wir schon Bischof. Und das P machen wir weich. Ich war auf Deutsch sagen wir April, auf Französisch Avril. Ja, das sind beides Laute mit den Lippen. Die verschieben sich von Sprache zu Sprache sehr schnell. Also, dann haben wir schon das Wort Bischof. Also, die Ältesten, das sind die Bischöfe der Gemeinde. Oh, wow. Also sind Bischöfe etwas Biblisches? Ja, welche Bischöfe? Es ist übrigens so gewesen, im ersten Jahrhundert gab es die Ältesten in den Gemeinden, die waren gleichzeitig eben auch Aufseher. Aber im zweiten Jahrhundert hat man aus den Ältesten einen Oberältesten gemacht. Und der wurde dann Bischof genannt. Da hat man plötzlich diese Bezeichnungen, Ältester und Aufseher, die gleichen Personen bezeichnen, hat man aufgesplittert, als wären das zwei verschiedene Funktionen, Ämter. Und dann mit der Zeit hat man diese Bischöfe, diese Oberältesten in einer Gemeinde zu Aufseher über mehrere Gemeinden gemacht. Zuerst waren sie nur über die Ortsgemeinde. Und dann wurden solche Oberaufseher besonders wichtiger Städte, die wurden quasi zu den Oberoberaufsehern. Das war dann eben der Bischof von Alexandria, von Jerusalem, von Antiochia oder von Rom. Und dann um 440 hat der Oberoberaufseher von Rom gesagt, und ich bin der Oberoberoberaufseher über alle Oberoberaufseher. Und dann war mit Papst Leo dem Ersten das Papsttum geboren. So ging die Entwicklung. Und zwar eben schön schrittweise, ja? Und im zweiten Jahrhundert hat man sich eben gesagt, wir sind so unter Druck von falschen Lehren, dass es wichtig ist, dass möglichst eine Person in einer Gemeinde und über Gemeinden hinaus die Lehren abwehren kann. Und darum hat man gewissen Menschen immer mehr Macht gegeben. Aber in der Meinung, wir wollen die wahre Lehre dadurch schützen. Und da sehen wir, wie gut gemeint kann oft das Gegenteil von gut sein. Aus diesem Bemühen, falsche Lehre abzuwenden, wurde letztlich das Papsttum von Rom mit all seinen Gräueln herausgeboren. Das ist also sehr eindrücklich. Aber es ist wichtig, dass wir die biblische Grundlage haben und sehen, es gibt in der Gemeinde, nach dem Neuen Testament gibt es die Ältesten, immer in der Mehrzahl, nie der Älteste der Gemeinde. Es ist immer in der Mehrzahl, sie werden auch Bischöfe genannt. Und ich habe hier auf dem Blatt erklärt, Punkt 4, griechisch Presbyteros, das heißt Ältester. Das ist eigentlich, wörtlich bedeutet das ein Älterer. Nicht Ältester auf Deutsch ist ja die höchste Steigerung. Alt, älter, Ältester. Ja? Aber auf Griechisch ist es eben von alt, älterer, Presbyteros. Das heißt nicht, das ist der älteste Mann oder die ältesten Männer in der Gemeinde, sondern das sind relativ Alte. Das sind also keine Neulinge, das sind keine Frischbekehrten, sondern das sind solche, die haben bereits eine Reife an den Tag gelegt, haben ein relatives, gutes Alter und können darum eben eine Aufsichtsfunktion in der Gemeinde übernehmen. Ja, aber jetzt ist Zeit für Pause. Eine halbe Stunde. Wir fahren jetzt weiter mit dem Titusbrief. Übrigens, die Gleichsetzung von Ältesten und Aufsehern wird auch schon deutlich aus dem Titusbrief selbst. In Vers 5 sagt er, in jeder Stadt Älteste anstellen. Und dann wird kurz danach eben über diesen Ältesten als Aufseher gesprochen in Vers 7. Nun haben wir gesehen, was Älteste sind und was sie nicht sind und welchen Maßstäben sie genügen müssen. Jetzt geht es um die Frage der Einsetzung der Ältesten, und zwar, weil in Vers 5 der Apostel Paulus dem Titus die Anweisung gab, Älteste einzusetzen. Er sagt nicht, die Gemeinden sollen Älteste einsetzen. Das heißt, der Apostel, der selbst seinen Auftrag von Jesus Christus selber bekommen hatte als Apostel, gab einem Abgesandten den Auftrag, Älteste einzusetzen. Wo wird weiter über Einsetzung von Ältesten gesprochen? In Apostelgeschichte 14, 23, da lesen wir, wie Paulus nach der ersten Missionsreise nochmals in die entstandenen Gemeinden zurückkehrte und zusammen mit Barnabas Älteste einsetzte. Auch dort haben nicht die Gemeinden die Ältesten gewählt, sondern sie wurden von oben her, von dem Apostel Paulus, zusammen mit einem Begleiter, Barnabas, eingesetzt. Und dann haben wir noch eine dritte und letzte Stelle, wo es um die Einsetzung von Ältesten geht, und das ist Apostelgeschichte 20, wo Paulus zu den Ältesten von Ephesus in Milet Folgendes sagt. Apostelgeschichte 20, Vers 27. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Also hier wird davon gesagt, der Heilige Geist hat sie eingesetzt. Nun haben wir ein Problem. Wie ist das nun? Wer soll heute Älteste einsetzen? Denn wir haben keine Apostel mehr. Die Apostel, die 12 für Israel, und der Apostel Paulus für die Heidenvölker, die hatten keine Nachfolger. Die sind nicht mehr da. Und auch nicht Personen, die sie hätten absenden können, um mit ihrer apostolischen Autorität Älteste einzusetzen. Alles nicht mehr da. Das heißt, wir können das nicht mehr tun heute in dieser Weise, dass Älteste mit einer apostolischen Beglaubigung eingesetzt werden, weil die Apostel nicht mehr da sind. Aber was wir lesen in Apostelgeschichte 20, das ist immer noch da, dass der Heilige Geist Männer, übrigens nie Frauen, also damit ist, was andere riesige Diskussionen über Jahre hinweg führen, ist gerade mit einem Satz erledigt. Es sind immer Männer in der Bibel, aber der Heilige Geist setzt solche Männer ein. Das gilt heute noch, denn der Heilige Geist ist immer noch da in der Gemeinde und kann sie einsetzen. Ja gut, wie soll das jetzt praktisch gehen? Da kommt einer und sagt, ich weiß, ich habe durch den Geist Gottes beauftragt, diese Aufgabe hier in der Gemeinde Ältester zu sein. Dann kann man sagen, ja, schön, dann werden wir auch bald zu dieser Überzeugung kommen, wenn wir all diese Früchte und diese Auswirkungen, diese Kennzeichen von Titus 1, Vers 5 und folgende und 1. Timotheus 3, Vers 1 bei dir sehen werden. Ja, das muss natürlich zusammengehen. Man kann nicht sagen, ich habe einen Auftrag vom Heiligen Geist und diese Kennzeichen eines Ältesten sind nicht da. Und es fällt auf, das sind Leute, die sind auch durch eine Ausgeglichenheit charakterisiert. Das sind keine einseitigen, extremen Leute, sondern die sind in ihrem ganzen Verhalten sind die ausgeglichen. Und eben sind auch stabil und haben eine Reife. Und dann wird auch eben gesagt, wie wichtig es ist, dass sie ihrer Familie wohl vorstehen. Das sind also nicht Leute, die wissen am besten, wie man erziehen muss, weil sie noch nie Kinder erzogen haben. Das ist einfach so. Wenn man noch nie Kinder erzogen hat, dann kann man das am allerbesten. Und weiß auch, dass man da viel, viel härter durchgreifen müsste. Ja, bis man die Kinder dann ganz verloren hat. Nein, auch da braucht es das richtige Maß zu wissen, wie und wie nicht. Und jedes Kind ist wieder anders. Und darum wird eben gesagt, Männer, die ihren Häusern, ihren Familien wohl vorstehen, die sich eben auch bewährt haben im Umgang mit jungen Menschen, die manchmal echt schwierig sein können. Ich glaube, dass die Eltern schwierig sein können, das wissen wir schon lange, aber dass Jugendliche auch echt schwierig sein können, das ist eben so. Und darum haben wir all diese Kennzeichen. Und wenn eine Gemeinde sieht, bei diesem Bruder sind wirklich diese Kennzeichen da und der hat auch den Wunsch, den einzelnen Menschen nachzugehen und ihnen zu helfen und beizustehen, sie zu ermutigen, dann können sie ihn schließlich anerkennen. So wie das in 1. Thessalonicher 5 heißt, von der Gemeinde nun. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennet. Und das Wort bedeutet auch gleichzeitig anerkennet. Beides erkennen und dann auch anerkennen. Die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Also es sind Leute, die arbeiten bereits eben als Seelsorger, kann man sagen, in der Gemeinde. Und so bekommen sie auch mehr und mehr das Vertrauen der Allgemeinheit. Es ist also nicht so, man macht da eine Wahl und plötzlich einer, der eigentlich bisher nichts getan hat in dieser Hinsicht, wird plötzlich Ältester. Da ist irgendetwas komisch, das kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist etwas, wo man hineinwächst und reift und zunimmt. Und erst dann entsteht eben auch das Vertrauen der Gemeinde. Ja, das ist das, was wir aus der Bibel so sehen. Also die Gemeinde hat schon ihre Funktion, eben indem sie erkennen und anerkennen muss. Aber die Einsetzung kommt immer von oben her. Auch die 12 Apostel wurden nicht von den Leuten gewählt, sondern Herr Jesus hat die Apostel eingesetzt. Und die Apostel haben einen Titus abgesandt und der hat Älteste eingesetzt. Und das sind eben nach 1. Petrus 5 nicht kleine Könige und Despoten, sondern der Apostel Petrus sagt gerade in 1. Petrus 5, nicht als solche, die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Also Männer, die nicht einfach Autorität ausüben, sondern die eben ein Beispiel sind und vorangehen. So wie die Offiziere in der israelischen Armee, die sagen, Lech Acharei, mir nach. Und das macht den Soldaten Mut. Also mit dem Vorbild vorangehen, in allen Bereichen, eben sei es im sich kümmern um Seelen in der Gemeinde, in der Evangelisation, die müssen ziehen in allen Bereichen. So sind sie Vorbilder und durch das Vorbild können sie eben die anderen auch gewinnen und motivieren. Aber es ist eben eine moralische Autorität und die spielt nun eine große Rolle in Titus 1, gerade im Zusammenhang mit der Abwehr von falschen Einflüssen in der Gemeinde. Da sagt der Apostel Paulus, die müssen also in der Lage sein, Vers 9, anhangend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, auf dass er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Es wird nie gesagt, ein Ältester muss die Gabe des Lehrers haben. Aber auch in 1. Timotheus 3 wird das so angedeutet, er muss lehrfähig sein. Das heißt, er muss die biblische Lehre, und zwar die gesunde Lehre, muss er kennen. Und dann muss er in der Lage sein, Widersprechende auch überführen zu können. Also anhand der Schrift ihn beweisen, nein, das sind falsche Ideen, das wollen wir auf keinen Fall in unserer Gemeinde. Also mit unser meint das nicht, die Gemeinde gehört Ihnen, sondern unsere Gemeinde meint dann die Gemeinde da am Ort, wo wir sind, aber es ist die Gemeinde des Herrn. Das ist ganz wichtig. Und das können wir nicht akzeptieren. Und weiter sehen wir diese Autorität, denn es gibt viele zügellose Schwätzer, Vers 10, und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, welche ganze Häuser, das heißt ganze Familien, umkehren, indem sie um schändlichen Gewinneswillen lehren, was sich nicht geziemt. Und dann erklärt der Apostel Paulus, die Kreter haben einen schlechten Volkscharakter. Also hier wird klar, es gibt so etwas wie einen Volkscharakter. Also es gibt einfach so gewisse Eigentümlichkeiten, die ein Volk mehr prägt als das andere. Es gibt Volksgruppen, die sind einfach viel nüchterner und trockener, ja? Und andere, die sind viel herzlicher und von Natur aus schon viel gastfreundlicher. Also ich habe nirgends so schöne Gastfreundschaft erlebt wie, oder fast nirgends, wie bei den Arabern. Aber die sind das schon von Natur aus. Und wenn die dann noch echte Christen sind, das ist unglaublich. Da schmilzt man. Das ist wirklich ganz speziell. Und da gibt es andere, die sind so individualistisch und haben Mühe, andere Geschwister einzuladen. Ja, aber das hängt mit dem Volkscharakter zusammen. Und wir müssen unserem eigenen Volkscharakter gegenüber eben auch ein bisschen kritisch eingestellt sein. Und es gibt auch einen Volkscharakter, wo man schnell zu Überschwänglichkeit und Nüchternheit schneller in diese Richtung geht als woanders. Und das ist alles verbunden mit Gefahren. Und so muss man eben auch seinem eigenen Volkscharakter gegenüber kritisch eingestellt sein. Und Paulus kann da eben einen Kreter anführen. Der hat das selber gesagt. Es hat einer aus ihnen, Vers 12, ihr eigener Prophet gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Und er erklärt, dieses Zeugnis ist wahr. Ich habe auf dem Skript hier erklärt, unter Punkt 6, charakteristische Ausdrücke, das ist ein Hexameter-Zitat von Epimenides, einem griechischen Schreiber aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und der lebte auf Kreta. Darum sagt er, ihr eigener Prophet. Das ist übrigens dieser Mann, der damals, als es Pest gab in Athen, vom Areopag geholt wurde. Und er hat dann in Athen erklärt, sie hatten ja allen Göttern in Athen geopfert und das hat nichts genützt. Die Menschen starben weiterhin wie Fliegen dahin. Da hat er gesagt, ihr müsst einem fremden, unbekannten Gott opfern. Da haben die Altäre für den unbekannten Gott mit der Aufschrift Agnosto Theo haben sie gebaut und in der Folge ist die Pest gewichen. Und eben als Paulus dann später in Apostelgeschichte 17 nach Athen kam als Missionar, ist er da in der Stadt herumgegangen und konnte dann vor dem Areopag sagen, ich bin in eurer Stadt umhergegangen, habe einen Altar gesehen, dem unbekannten Gott. Diesen Gott verkündige ich euch, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Sie haben ja selber geschrieben, es ist der unbekannte Gott. Und dann erklärt er ihnen das ganze Evangelium. Also Paulus hat das gekannt, diese Hintergründe, und hat das auch in der Evangelisation dann benutzt. Und in seiner Rede vor dem Areopag sagt er, Gott ist uns allen nah. In ihm leben und weben und sind wir. Das ist auch ein Zitat von Epimenides. Übrigens aus dem gleichen Gedicht, wo steht, Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Und dann ein bisschen weiter sagt er, es haben ja auch etliche eurer Dichter gesagt, wir sind sein Geschlecht. Und dieses Zitat kennen wir zum Beispiel von Aratus, einem stoischen Philosophen um 270 vor Christus. Übrigens hat Paulus noch einen anderen Schriftsteller zitiert in 1. Korinther 15, ich habe die Stelle hier auf dem Blatt angegeben, Vers 33b, Menander, 341 bis 292 vor Christus, und der hat gesagt, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Und das müssen wir unseren Kindern auch einschärfen. Aber das ist nicht eine so sehr hohe Weisheit, das konnte sogar ein Heide wissen, wie Menander. Aber das sind so interessante Beispiele, wie das zeigt, wie der Apostel Paulus eben auch außerbiblische Zitate genommen hat, um den Menschen die Botschaft Gottes zu verdeutlichen und näher zu bringen. Ja, und dann lesen wir in Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr, um dieser Ursache willen weise sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben. Dieses Wort gesund ist so wichtig. Wir haben das mehrmals hier im Titusbrief. Titus 1,9, 2,1 geht es um die gesunde Lehre. Der Ausdruck kommt auch vor in 1. Timotheus 1,10 und 2. Timotheus 4,3. Dann haben wir hier gelesen in Titus 1,9 von gesund im Glauben. Das kommt auch vor in Titus 2, Vers 2. Und dann haben wir auch den Ausdruck in Titus 2 von gesund sein in der Liebe, gesund sein im Ausharren. Wir lesen in Titus 2, Vers 8 von gesunder Rede. Und als Ergänzung noch in 1. Timotheus 6, 3 und 2. Timotheus 1, Vers 13 wird gesprochen über gesunde Worte. Da merken wir also, dieses Wort Hygies, gesund, war ein Wort, das der Apostel Paulus liebte. Und natürlich, er hatte einen besonderen Mitarbeiter, der hieß Lukas und war Arzt. Ja, vielleicht hängt das auch mit diesem Mitarbeiter zusammen, dieses Wort gesund. Denn wenn man sieht, wie Menschen gesund sein können und krank werden, da kann man auch eben vieles ableiten vom Natürlichen auf das Geistliche. Was heißt das, wenn es gesunde Lehre gibt? Ja, dann gibt es auch kranke Lehre. Übrigens, das Wort Hygiene, gesund, kennen wir von Hygiene. Und Hygiene ist eben die Vorsorge für Gesundheit, indem man die krankmachenden Keime beseitigt. Das sind also genau diese Gesetze in 3. Mose 11, wo gesagt wird, dass man Wasser, das mit Aas in Berührung gekommen ist, darf man nicht mehr benutzen. Oder Tonkrüge, wo ein Aas hineingekommen ist, muss man zerstören. Da werden verschiedene Anweisungen gegeben, eben wie man Krankheiten vermeiden kann durch Hygiene. Oder wenn man einen Toten berührt hatte, durfte man nicht wieder in Kontakt mit den Menschen kommen, sondern musste sich im Wasser waschen. Eben, da sind diese Krankheitserreger drin. Und was ist nun eine kranke Lehre? Das ist eine Lehre, die nicht hundertprozentig falsch und daneben sein muss, aber sie hat Elemente drin, das macht den Menschen letztlich krank im Glauben. Und so gibt es eben gewisse Lehren, die sind ziemlich dem Evangelium entsprechend, aber trotzdem führen sie dazu, dass Menschen depressiv werden. Weil gewisse Dinge überbetont wird und zum Beispiel die Gnade Gottes und auch die Kraft Gottes in der Nachfolge zu wenig betont wird. Oder es kann krank werden, indem man immer nur betont die Seite Gottes und die Seite des Menschen überhaupt nicht. Ja, dann führt das dazu, dass man eben denkt, ja, es ist sowieso nicht von mir abhängig, ich kann da ein bisschen drauf losleben, wie ich will. Nein, es gibt beide Seiten. Es gibt die Gnade Gottes, aber es gibt auch die Verantwortung. Aber diese Dinge müssen in einem gesunden Verhältnis zueinander gelehrt werden, sonst ist die Lehre eben krank. Und das wirkt sich dann im Leben der Gläubigen aus. Und wenn wir lesen eben von krank in der Liebe, ich lese jetzt gerade weiter in Kapitel 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, also das heißt gesund in der Liebe, im Ausharren, das heißt gesund im Ausharren und so weiter. Ja, also wenn wir das überlegen, es gibt, man kann gesund im Glauben sein, man kann aber auch krank im Glauben sein. Ja, natürlich. Zum Beispiel wird man krank im Glauben, wenn man eben Dinge glaubt wie, ein Gläubiger sollte immer gesund sein. Das ist krankhafte Lehre. Denn die Bibel lehrt nirgends so etwas, sondern sie sagt ganz klar, die Erlösung des Leibes, des Körpers, wird erst kommen bei der Wiederkunft des Herrn Jesus nach Römer 8. Und darum können wir eben heute in diesem Körper, der noch nicht erlöst ist, darum kann er noch sterben, noch krank werden, darum können wir eben leiden und Gott kann Krankheit auch benutzen, brauchen, um uns zu erziehen und zu formen in seinen Händen. Aber eben, wenn jemand sagt, mein Glauben, wenn ich krank bin, dann sage ich mir, in Christus bin ich gesund. Der Schnupfen ist immer noch da. Und man sagt, aber du hinkst ja immer noch. Nein, im Glauben weiß ich, der Herr hat mich geheilt. Und der hinkt immer noch. Ich meine, da ist man auf der Linie, um in die Psychiatrie zu kommen. Das sind krankhafte Dinge, wo man sich einfach Dinge einredet, die gar nicht sind. Und wir wissen, wie aktuell eben solches Denken ist. Und da müssen wir ganz klar dem widerstehen. Und im Licht von Titus 1 sehen wir, spielt eben der Dienst der Ältesten eine große Rolle, die solche Dinge nicht einfach stehen lassen, sondern ganz klar sagen, das ist kranke Lehre, das können wir nicht akzeptieren. Und dieser Ursache willen weisen sie streng zurecht, auf dass sie gesund seien im Glauben. 1 Vers 13. Und nicht achten auf jüdische Mythen und Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Denn reinen ist alles rein. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind greulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewährt. Aber da sind falsche Lehrer umher in der ganzen Christenheit und in den Gemeinden, die genau eben diese Gesinnung aufweisen, aber sich ausgeben als Werkzeuge Gottes. Und dabei eben die Gemeinde verderben. Und da sehen wir auch die Aufgabe der Ältesten, dass sie solche Dinge nicht akzeptieren. Da müssen sie eben als Männer hinstehen. Wir gehen weiter. Titus 2, Vers 2, haben wir gesehen, gesund im Glauben, in der Liebe. Da kann man auch krank sein in der Liebe. Ja, es ist zum Beispiel möglich, dass das Verhältnis von Mann und Frau in der Gemeinde, dass das ungesund wird. Zu nahe. Ich habe gerade vor kurzem gelesen von einer Gemeinderichtung, Wort und Geist, die hat sich in Deutschland sehr ausgebreitet. Das ist echt Horror. Der Prediger sagt also jetzt, die ganze Gemeinde ist in Stimmung gebracht, ja, jetzt aber nicht den Nachbarn auf dem Sitz zu nahe zu kommen. Und schon geschieht's. Machen Sie genau das. Und da ist es zu unzähligen oder zu vielen Fällen von Ehebruch und so weiter gekommen. Und alles quasi unter dem Deckmantel der christlichen Liebe. Nein, das geht nicht. Und wir haben in der Bibel ganz klare Anweisungen zum Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Der Apostel Paulus sagt dem Timotheus, dass er ältere Frauen in der Gemeinde soll er ermahnen, so wie eine Mutter. Also wenn er sich überlegt, wie würde ich mit meiner Mutter sprechen? So soll ich mit einer älteren Schwester in der Gemeinde reden. Also mit einem Respekt und auch mit einer Distanz, gesunden Distanz. Und er sagt dann auch, und den jüngeren Schwestern gegenüber soll er begegnen. Wir können das kurz aufschlagen. 1. Timotheus 5. Vers 1, einen Älteren fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, Jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, Jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Keuschheit oder Reinheit. Also achte darauf, dass in der Gemeinde eben dieser gesunde, respektvolle Abstand gegenüber dem anderen Geschlecht gewahrt ist. Sonst ist es krank in der Liebe. Und das macht auch krank im Glauben und so weiter. Dann gesund im Ausharren. Also auch da kann man sich überlegen, es gibt die Möglichkeit, krank sein im Ausharren. Ja, ich habe das erlebt, wie ein Freund von mir krebskrank wurde und er hatte kleine Kinder. Und dann haben Angehörige sich gesagt, das kann unmöglich sein, dass der Herr will, dass er heimgeht. Das kann einfach nicht sein. Und sie haben dann wirklich versucht, den Herrn auch wirklich zu zwingen, dass er da eingreift. Und sie gingen in ihrem Ausharren so weit, dass sie sagten, eben, dass sie so die Überzeugung hatten, der Herr wird eingreifen. Und er hat es nicht getan. Er hat ihn heimgenommen. Und das ist ein schrecklicher Schlag für die Familie. Wer kann das verstehen? Aber es war eben ein krankhaftes Ausharren, indem man etwas behauptet hat, wozu der Herr nicht eine Verheißung gegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass die Frau hat sich vom Glauben abgewendet und lebt heute mit einem Freund zusammen. Also wirklich, die hat dadurch, kann man sagen, in der Folge Schiffbruch erlitten im Glauben. Und das ist nicht gesundes Ausharren, sondern krankhaftes Ausharren. Und so sehen wir, sind diese ganz konzentrierten Anweisungen, die sind von so gewaltiger Bedeutung für ein gesundes Leben im Glauben. Vers 3. Die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem Heiligen stand. Oder man kann übersetzen, wie es dem Heiligtum geziemt. Nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein. Lehrerinnen des Guten. Hier ist schön dieser Ausdruck, die alten Frauen, wie es dem heiligen Stand geziemt. Also er sieht das Volk Gottes als eine Priesterfamilie. Ja, so wie im Alten Testament die Söhne Aarons waren die Priester und die Töchter Aarons, die gehörten eben zum heiligen Stand. Nicht wahr? Von Elisabeth wird das ausdrücklich gesagt in Lukas 1. Sie war aus den Töchtern Aarons. Und das war eben eine sehr, kann man sagen, eine bevorrechtigte Stellung im Volk Gottes, zur Priesterfamilie zu gehören. Und hier wird gezeigt, eigentlich die ganze Gemeinde, Männer und Frauen, gehören eben zur Priesterfamilie. Und diese Würde verpflichtet zu einem dementsprechenden Verhalten. Eben nicht verleumderisch. Also heute würde das bedeuten, damals gab es kein Telefon. Aber was geht alles übers Telefon, oder? Das geht nicht entsprechend diesem Stand des Priestertums, dass man einfach so da, dann diese Leute herfährt und dann dort und einfach, weil es irgendwie so interessant ist. Oder scheint interessant zu sein. Nicht Sklavin von vielem Wein. Auch da, also ganz praktisch, das Verhältnis zum Alkohol. Nicht wahr? Das ist auch ein Thema. Ein Thema, über das spricht man nicht viel, weil diese Dinge im Verborgenen geschehen können. Dass der Alkohol eben zu Hause echt ein Problem ist. Da wird angesprochen, aufgepasst, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, auf dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern unterwürfig zu sein, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Sehen wir eine riesige Aufgabe der älteren Frauen in der Gemeinde gegenüber den Jüngeren. Und eben sie ganz praktisch auch anzuleiten, auch durch ihr Beispiel, unterstützt durch das Beispiel, was es heißt, eben die Männer zu lieben. Natürlich kann man sagen, bei der Frau ist das viel mehr natürlicherweise bedingt, dass sie den Mann liebt. Wir haben ja die ausdrücklichen Befehle an die Männer. Epheser 5 zum Beispiel. Ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das muss bei den Männern offensichtlich viel direkter als Befehl gesagt werden. Aber hier wird doch gezeigt, dass ältere Frauen müssen das auch lehren, den jungen Frauen. Es geht darum, dass ihr eure Männer wirklich liebt. Und dann eben an zweiter Stelle, ihre Kinder zu lieben. Das hat seine Bedeutung. Dass es zuerst heißt, die Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Weil natürlich sind die Kinder ganz wichtig, aber die Kinder sind nicht der Mann. Und darum ist es wichtig, dass eine Frau, obwohl die Aufgabe mit den Kindern sehr zeit- und kraftintensiv ist, da kann es eben leicht sein, dass der Mann dann aufs Nebengeleis gerät. Da haben wir gesagt, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Und dann eben, sie sollen besonnen sein. Sowieso ein typisches Stichwort von Titus, habe ich auf dem Blatt auch aufgeführt, alle Stellen. Besonnen, das heißt eigentlich gesunden Menschenverstand haben. Das ist wirklich etwas Wichtiges, das mit dem gesunden Menschenverstand. Und da kann man auch viele Verirrungen im christlichen Glauben kann man erkennen, indem man merkt, das widerspricht jeglichem gesunden Menschenverstand. Merkt man, das sind fremde Gedanken, die da hineingekommen sind, die wir eigentlich im Wort Gottes so nicht finden. Und Gott möchte, dass wir ein gesundes Denken haben. Und ich habe ja heute schon erklärt, auch die Logik ist eben nicht etwas Mutwilliges, das Menschen so mal erfunden haben, sondern die Logik ist begründet in dem Herrn Jesus, der Logos ist. Und darum auch der gesunde Menschenverstand kommt von Gott. Besonnen, keusch, also das bedeutet auch rein, das bedeutet eben das Verhältnis zum anderen Geschlecht. Und da geht es jetzt sogar um verheiratete Frauen. Und Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn man kann sagen, in den vergangenen Jahrzehnten haben Modeschöpfer diesen ganzen Aspekt der Keuschheit und der Reinheit versucht, in unserer Gesellschaft zu zerstören. Und darum sind diese Worte sind so, so wichtig. Gerade im Blick auch auf die Frage, wie kleidet man sich als Frau? Aber sieht man jetzt, das ist jetzt der Punkt, die älteren Frauen sollen die jungen Frauen unterweisen. Das fällt natürlich einer älteren Schwester viel einfacher, einer jüngeren zu sagen, dieser Ausschnitt, das geht jetzt echt nicht. Also wenn ein Bruder kommt und sagt, du, also das mit dem Ausschnitt, das gibt oft Riesenprobleme, oder? Man hat es zwar gesagt, aber es bringt gar nichts. Und eine ältere Frau in der Gemeinde hat, die das Vertrauen hat, das ist natürlich auch wichtig. Es gibt auch ältere Frauen, die haben überhaupt nicht das Vertrauen. Und wenn die dann kommen, das zerbricht Porzellan. Aber eben, die müssen das eben lernen und das Vertrauen auch gewinnen. Und dann können sie die jüngeren Frauen anweisen, besonnen zu sein. Das ist logisch zu denken. Nicht nur zu denken, wie empfindest du das? Nein, wie empfindet das ein Mann? Du bist echt eine Gefahr so für andere Männer. Haben wir noch nie gedacht. Ja, ist aber so. Also, das ist ein ganz wichtiger Dienst in der Gemeinde. Wir haben in Kapitel 1 über die Ältesten gesprochen. Und jetzt geht es da speziell um die älteren Frauen, die Jungen anweisen. Die haben eine ganz wichtige Aufgabe in der Gemeinde. Und dann auch, was eben die Bedeutung der Arbeit zu Hause anbetrifft, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Also, ich meine, es ist so normal heute, man sagt, ja, also wenn wir dann heiraten, junges Paar, wenn wir heiraten, machen wir Job-Sharing. Ich werde 3 Tage arbeiten, er 3 Tage. Aber da geht völlig verloren, wie Gott eigentlich die Aufgabenverteilung sieht, mit wer hat die Hauptverantwortung zu Hause, auch mit den Kindern und so weiter. Und was ist die Aufgabe des Mannes, sodass sie sich gegenseitig ergänzen. Aber es ist genau das, was die Neomarxisten wollen. Die Neomarxisten haben ein Programm seit Jahrzehnten, mit dem sie unsere ganze Gesellschaft zerstören wollen. Ihr Programm ist, die Familie, die Ehe soll zerstört werden und letztlich sogar der Unterschied zwischen Mann und Frau. Das ist dieses Gender Mainstreaming. Und das ist eine Sache, die bei der UNO ganz oben in der Agenda steht, auch bei der EU. Und auch in der Schweiz wird auf Regierungsebene wird da gepusht. Und das soll dazu führen, dass man auch schon im Kindergarten die Kinder beeinflusst. Du musst nicht einfach denken, du bist ein Junge. Und ein Junge ist anders als ein Mädchen. Du musst dich einmal entscheiden, was du sein willst. Und du kannst, da gibt es verschiedene andere alternative Lebensformen. Und das soll jetzt mehr und mehr auch sogar auf Kindergartenebene gebracht werden. Die wollen alles von Grund auf zerstören, weil das Ziel des Neomarxismus ist, eine völlig neue Gesellschaft, wo alle gleich sind. Ja, alle gleich. Wenn man das in der Musik machen würde, alle gleich, ja, dann hat man am Schluss atonale Musik und Zwölftonmusik. Das klingt so. Der ist 2 am Abend. Aber wenn es so tönt, dann haben eben nicht alle Töne die gleichwertige Funktion. Sondern am Schluss bin ich in E-Dur gelandet und E ist der Grundton, H ist der zweitwichtigste, Gis der drittwichtigste. Es gibt eine Verteilung, nicht eine Gleichstellung aller Töne, sonst haben wir das Chaos. Und die wollen am Schluss das totale Chaos. Aber das sind eben darum ganz wichtige Texte, die helfen uns, diesen endzeitlichen Strömen wirklich Strömungen entgegenzuhalten und zu zeigen, was ist Gottes Wille, wie denkt er über eine Ehe, eine Familie nach seinen Plänen. Und dann geht das weiter. Vers 6, die Jünglinge oder die jungen Männer, desgleichen ermahne, besonnen zu sein. Auch da wieder, besonnen, gesunden Menschenverstand haben. Indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Da sehen wir nun wieder einen Titus, der als ein etwas älterer Mann eben jüngere Männer durch sein Beispiel ermutigen muss, ein Mann nach Gottes Plan zu sein. In der Lehre Unverderbtheit. Also der Gegensatz wäre in der Lehre Verderbtheit. Da werden eben richtige und falsche Dinge einfach so durcheinander gemischt. Aber er soll ein Beispiel sein, in der Lehre Unverderbtheit, würdigen Ernst, gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf dass der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Also gesunde Rede, das Gegenteil wäre kranke Rede. Und da kann man sein eigenes Vokabular ein bisschen durchgehen und dann sieht man, oh, das sind krankhafte Ausdrücke, die kann ich als Christ nicht verwenden. Weil das sind Ausdrücke, wo die Gegenpartei mich verurteilen kann. Nicht wahr? Und wir wissen, wie das ein Problem ist, dass manche sogar auf der Kanzel unflätig sprechen. Das ist so übel. Aber die Gottlosen, die merken das zum Teil. Fangen sich, wow, die wollen modern sein. Dabei machen sie sich völlig lächerlich und unglaubwürdig. Also, hier haben wir klare biblische Lehre. Bis in den Gebrauch der Wörter hinein. Gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf dass der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Dann kommt, die Knechte ermahne, ihren eigenen Herren unterwürfig zu sein. In allem sich wohlgefällig zu machen, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle gute Treue erweisend. Auf dass sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Die Knechte, oder man kann auch übersetzen Sklaven, das sind also die Arbeitnehmer. Also man muss nicht sagen, ja, dieser Vers hat nichts mehr zu sagen heute, ich bin kein Sklave. Nein, hier wird eigentlich der Arbeitnehmer angewiesen, wie er sich verhalten soll und dass sein Verhalten dazu führen soll, dass die christliche Lehre geschmückt wird. Ja, das heißt zieren. Die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Also ihr Leben als Arbeitnehmer soll ein Schmuck sein für die christliche biblische Lehre. Und dann kommt jetzt wieder so ein Konzentrat an Lehre. Das zweite jetzt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen, gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit aller Machtvollkommenheit. Lass dich von niemandem verachten. Nun, hier haben wir zuerst einen Blick in die Vergangenheit, als der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist. Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Das ist vor 2000 Jahren geschehen. Und zwar heilbringend für alle Menschen. Auch da haben wir wieder einen klaren Hinweis, dass Gott die Rettung für alle Menschen möchte. Und dann wird erklärt, dass diese Gnade Gottes, dass die uns belehrt, die uns unterweist. Die Folge ist, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste, kann man sich fragen, was umfasst alles die weltlichen Lüste? ist alles das, worüber sich die Gottlosen freuen ab Freitagabend. Und dann auch zwischendurch. Also die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Also wir haben zuerst vor 2000 Jahren das Kommen Gottes in die Welt und jetzt haben wir diese jetzige Zeit, in der die Christen eben unterwiesen durch die Gnade Gottes so leben, dass sie eben dieser Gnade Gottes würdig entsprechen. Und dann heißt es, Vers 13, erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Das ist nun die Zukunft, die Wiederkunft Jesu. Merken wir das Konzentrat, also das erste Kommen, dann die Zwischenzeit, in der wir jetzt leben, durch Glauben, und dann eben die Aussicht, der Herr Jesus wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und zwar ist es so, der Ausdruck erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit. Da hat es schon Leute gegeben, die haben gesagt, das bedeutet Folgendes. Die glückselige Hoffnung, das ist die Entrückung der Gemeinde. Und dann die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes, das ist das Kommen des Herrn Jesus sichtbar für die Welt. Stimmt nicht. Weil im Griechischen kommt hier zur Anwendung die Regel von Sharp. Ich habe die unter 11. in einem anderen Zusammenhang kurz skizziert. Wenn zwei Hauptwörter, sagen wir A und B, durch das Wort und verbunden sind. Da haben wir also die glückselige Hoffnung, also die Hoffnung und Erscheinung. Wenn so zwei Hauptwörter durch und verbunden sind, aber im Griechischen nur vor dem ersten Wort der Artikel steht, die, und vor dem zweiten nicht, dann sind diese zwei Hauptwörter das Gleiche. Mit anderen Worten, diese glückselige Hoffnung und die Erscheinung ist ein und dasselbe. Das ist wirklich das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Aber das erwarten die Gläubigen eben auch als ein freudiges Ereignis. Natürlich wissen wir, vorher wird noch die Entrückung stattfinden und dann gehen wir in die himmlische Herrlichkeit, dann kommt die Hochzeit des Lammes und dann werden wir mit dem Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit zurückkommen. Aber wir freuen uns auf diesen Tag, weil jetzt ist er noch der Verworfene. Und weil wir auf seiner Seite stehen, sind wir auch verworfen. Aber wenn er einmal kommt, werden sich alle vor ihm beugen müssen und wir werden auf seiner Seite stehen. Und darum ist nicht nur die Entrückung eine wunderbare Hoffnung und Erwartung der Gläubigen, sondern auch dazu das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und gehen wir gleich weiter. Erwartend die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Jetzt haben wir da, sind das zwei Personen. Unser großer Gott und dann der Heiland Jesus Christus. Nein, hier kommt wieder Sharps Regel zur Anwendung. Wir haben zwei Hauptwörter. Gott und Heiland, ja? Und hier ist wieder im Grundtext die Regel erfüllt. Es sind zwei Nomen, A und B. Die dürfen keine Eigennamen sein. Sie müssen in der Einzahl sein, verbunden mit dem Wort und. Der bestimmte Artikel, das im Griechischen darf nur vor dem ersten Wort stehen. Dann ist das Gleiche. Und hier gilt also eindeutig, wir haben hier in der Schule gelernt, keine Regel ohne Ausnahme in der Grammatik. Und das ist eine Regel, bei der man nie eine Ausnahme entdecken konnte. Sharp hat diese Regel getestet an Hunderten von Beispielen, um nicht sogar noch mehr zu sagen, Tausenden, in der griechischen Literatur und hat nie eine Ausnahme gefunden. Und diese grammatische Regel haben wir auch im Neuen Testament. und sie geht immer auf. Also das heißt, dieser große Gott hier ist die gleiche Person wie der Heiland. Mit anderen Worten, dieser Text nennt Jesus Christus unser großer Gott und Heiland Jesus Christus. Und da gibt es tatsächlich Leute, die haben die Frechheit zu behaupten, Jesus Christus werde in der Bibel gar nicht als Gott bezeichnet. Und diese Irrlehre greift mehr und mehr um sich. Und übrigens gerade unter judaisierenden Leuten, die sagen, ja, wir müssen zu den jüdischen Wurzeln zurückkehren und im jüdischen Denken ist diese eine Dreieinheit, das ist völlig undenkbar, stimmt zwar überhaupt nicht, kann das Gegenteil beweisen in der rabbinischen Literatur. Und ja, eben, das ist griechisches Denken, das hat man im 4. Jahrhundert, hat man sich das ausgedacht und dann im Konzil von Nicäa hat man das festgelegt. Das ist ein solcher Unsinn. Man kann das ganz klar, das ist eine skandalöse Fälschung der Geschichte, wer solche Dinge sagt. Man kann zeigen bis in die Frühzeit der Christenheit, dass die Gottheit des Herrn Jesus und dass er ewig ist, ohne Anfang und ohne Ende, dass das gelehrt worden ist. Und eben die Bibel lehrt das an vielen Stellen. Ich habe hier auf dem Blatt noch verschiedene Stellen angegeben, wo der Herr Jesus ganz klar in seiner Gottheit bezeugt wird. Johannes 1, Vers 2, 20, Vers 28, dann Apostelgeschichte 20, 28, Römer 9, 5 und so weiter und so fort. Und hier wird er sogar genannt, unser großer Gott und Heiland, Jesus Christus. Und dann wird nochmals von ihm erklärt, wie er sich am Kreuz für uns hingegeben hat, um uns eben loszukaufen von all dem, was gegen die Gebote Gottes ist, um uns reinzumachen für sich selber, damit wir ein Eigentumsvolk seien. Ich streiche mir ja so konsequent beim Bibellesen an, alle Namen Gottes. Das ist wunderbar. Denn schon bald wird man hunderte von Namen finden, die eben Gottes Wesen umschreiben. Und dann habe ich auch begonnen, alle Namen der Erlösten mit einer anderen Farbe anzustreichen. Und da findet man das ganz schnell wieder beim Durchblättern der Bibel. Dann findet man die Ausdrücke wie jetzt im Titusbrief, Vers 1, die Auserwählten Gottes. Ja? Und jetzt hier eben dieser Name, ein Eigentumsvolk. Also ein Volk, das ganz Gott, das ganz dem Herrn Jesus Christus gehört. Und das sich auszeichnet eben durch Eifer in guten Werken. Nicht wahr? Titus war ein eifriger Mann, haben wir gesehen. Und er sollte das lehren, wie wichtig es ist, dass alle Gläubigen wie Titus sind. Eifrig in guten Werken. Und dann wird ihm erklärt, er soll diese Dinge reden und ermahnen, überführen. Überführen, das heißt also Leute, die sagen, ja, das sehe ich völlig anders. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja, das ist doch so. Dann muss man beweisen, dass es so ist. Das ist überführen. Und das war auch eine Aufgabe von Titus. Also nicht nur einfach behaupten, sondern erklären, warum die Dinge so sind. Und dann wird ihm noch erklärt, mit aller Machtvollkommenheit, lass dich von niemandem verachten. Sehr starke Ausdrücke. Aber sehen wir, die Autorität des Titus war nicht begründet in seiner Person, sondern in dem Wort Gottes, das er weitergab. Und so ist niemals die Autorität in uns selbst begründet. Ja, eine gewisse moralische Autorität haben Gläubige, die wirklich auch so leben, wie der Herr das will. Aber letztlich ist eben ihre Autorität die Autorität des Wortes Gottes. Kapitel 3. Übrigens noch eine kleine Bemerkung. Wir leben in einer Zeit, wo man sagt, ich habe den Eindruck, es ist so und so. Also für mich irgendwie, ich vermute, es ist so und so. Also so auffällig, wie wenig auch gerade Verkündiger des Wortes Gottes mit Überzeugung für etwas hinstehen können. Das Wort Gottes sagt so und so. Natürlich kann man dann sagen, ja, aber die Erkenntnis ist Stückwerk. Natürlich ist die Erkenntnis Stückwerk. Aber wir sollen Fortschritte machen und lernen. Und eben das Wort Gottes prüfen, wie die Beröer, ob es wirklich so ist in der Bibel. Und wenn wir wirklich erkennen, die Bibel sagt das so und so, dann sollen wir auch dazu stehen. Und nicht einfach, ja, vielleicht und möglicherweise. Oder was ist denn biblische Erkenntnis? Eine demokratische Übereinkunft im Hauskreis. Ja? Also, wir nehmen einen Bibelvers durch und alle, jetzt hätte ich fast gesagt 7, aber ein Hauskreis geht ja bis 6, oder? Also alle 6 im Hauskreis äußern sich dazu und die Mehrheit, was die Mehrheit denkt, das ist dann die Wahrheit, ja? Nein, so geht es nicht. Aber so kann es auch gehen an der Ausbildungsstätte, Bibelschule oder theologische Ausbildungsstätte. Es gibt zu diesem Punkt in der evangelikalen Welt 5 Standpunkte. A, B, C, D. E. Und ich neige am ehesten zu B, aber ich könnte mir E auch vorstellen. Und übrigens eventuell auch noch ein F. Ja? Wo sind da die Gewissheiten? Sie sind verloren gegangen. Ja, gehen wir weiter, Kapitel 3. Erinnere sie, Obrigkeiten und Gewalten unterworfen zu sein. Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemanden zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, gelinde, alle Sanftmut erweisend gegen alle Menschen. Nun, wir haben gesehen, die Kreter waren ein aufrührerisches Volk und das war auch historisch so. Muss ich vorstellen, um 67 vor Christus sind die Römer einmarschiert auf Kreta. Und da haben sie eine neue Regierung bekommen, ja? Und das ist nicht so ganz einfach, ja? Wenn da eine Armee einmarschiert ist und dann der Obrigkeit gehorchen. Und trotzdem lehrt diese Stelle hier, erinnere sie, Obrigkeiten und Gewalten unterworfen zu sein. Das anzuerkennen. Auch wenn man unter einem schwierigen Regime steht. Aber es ist natürlich klar, die Regierung darf nie etwas fordern, was gegen unsere Glaubensgrundlagen verstößt. Dann gilt, was Petrus sagt in Apostelgeschichte 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber das sind ja nur Ausnahmen. Und das meiste können wir ohne Problem mitmachen. Müssen wir. Nur wenn es ganz klar gegen Gottes Gebote verstößt. Vers 3. Jetzt wird erklärt, warum wir so gegen die anderen Menschen sein sollen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Lüsten und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Es ist so wichtig, dass man die Vergangenheit nicht vergisst. Dann ist man anderen Menschen gegenüber viel, viel gnädiger. Ja? Ungläubigen, die mit Überzeugung dem Wort Gottes widerstreiten, dann denkt man, ja, war bei mir früher genau auch so, oder? Ja, und darum, also das Erinnern an die Vergangenheit. Und dann kommt Vers 4, das göttliche Aber. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. Dieses Aber brachte die große Wende in das Leben eines jeden Gläubigen. Ich habe mal als junger Mensch, das war noch auf dem Gymnasium, mit dem Religionslehrer, einem Pfarrer, der ein Ballgristpfarrer war, hatte ich eine Auseinandersetzung und er behauptete, nein, man kann doch nicht sagen, dass die Bibel wirklich wörtlich inspiriert sei. Und sein Bruder sei Theologieprofessor und der sage auch, man kann doch nicht sagen, dass jedes kleine Wörtchen da in der Bibel inspiriert ist. Ja, nimm mal alle kleinen Wörter aus der Bibel weg und schau mal, was übrig bleibt. Das sind ja gerade entscheidende Strukturwörter, als aber. Ich fand dieses kleine Wort aber, das macht alles neu. Als aber die Güte und die Menschenliebe, übrigens auf Griechisch, Philanthropia, Man spricht so gerne über die Philanthropen, ja, das die die Gutmenschen, ja, die so gerne ein bisschen da spenden, weil sie ein paar Milliarden haben und dort spenden. Aber hier wird von der Menschenliebe Gottes gesprochen. Das ist etwas ganz Besonderes, das uns berühren muss. Dass Gott Menschen liebt, weil sie Menschen sind. Die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, auf dass wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Also da wird ganz konzentriert Gottes Heilswerk im Herrn Jesus vorgestellt. Mit einem Konzentrat. Ich war, da haben wir die ganze Rechtfertigungslehre aus dem Römerbrief kurz hineinformuliert. Gerechtfertigt durch seine Gnade. Also Gott rechtfertigt, das heißt, spricht jeden Menschen gerecht. Er sagt, dieser Sünder ist in meinen Augen vollkommen gerecht. Weil der Herr Jesus durch sein Werk am Kreuz alle seine Schuld weggetan hat. Gerechtfertigt durch seine Gnade. Ohne unsere eigene Leistung. Und dann sagt er, Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, auf dass die, welche Gott geglaubt haben, Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Auch da wieder, das Wort ist gewiss und das steht im Gegensatz zu dem, wie es für viele Gläubige heute nicht mehr gewiss ist. Und darum sind diese Verse so wichtig. Das Wort ist gewiss. Natürlich kann jemand sagen, aber ob wir das richtig verstehen? Ja, das ist eine große Frage. Aber in 1. Korinther 3 wird zum Beispiel erklärt, wenn wir fleischlich leben, dann können wir Gottes Wort nicht richtig verstehen. Also es hängt sehr stark davon ab, ob wir wirklich treu entschieden mit dem Herrn leben, dann gibt er uns auch mehr Licht über sein Wort. Aber er kann sein Licht geben. Wenn man sagt, die Bibel, ja, weiß ja doch nicht so recht, was alles das bedeutet, dann sagt man, Gott kann uns nicht erklären, was sein Wort bedeutet. Aber nach 1. Korinther 3 hängt es wirklich davon ab, ob wir einem fleischlichen Leben abgesagt haben und eben mit dem Herrn und mit seiner Gnade entschieden den Weg gehen wollen oder nicht. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Und wieder mit der Betonung, das muss Auswirkungen haben im Leben. Vorhin hat er gesagt, wir sind gerettet worden, ohne Werke. Aber jetzt, wo wir gerettet sind, da ist es ganz wesentlich, dass diese guten Werke stattfinden. Und diese guten Werke, habe ich ja aufgeführt auf dem Blatt, kommen eben im Titusbrief besonders oft vor. Und noch zum Schluss, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Törichte Streitfragen aber, Geschlechtsregister und Zänkereien und Streitigkeiten über das Gesetz vermeide, denn sie sind unnütz und eitel. Einen sektierischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt, indem er durch sich selbst verurteilt ist. Ein sektierischer Mensch ist nicht gezwungenermaßen ein Irrlehrer, sondern ist ein Mensch, der eine Spaltung herbeiführt unter den Gläubigen durch eine Sonderlehre. Und da geht es wie beim Fußball, zuerst gelbe Karte, dann rote Karte. Und dann ist er weg. Ja, steht hier, weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung. Und wenn man da wartet und wartet und wartet, macht er die ganze Gemeinde kaputt. Und da geht es wieder um den Dienst der Ältesten. Gelbe Karte, rote Karte. So geht das. Das sagt die Bibel. Und das ist ein Schutz für die Gläubigen. Wenn solche Leute, die Gemeinde durcheinander bringen, wenn die nicht einfach agieren können, wie sie wollen. Vers 12, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, die sollen dann Titus ersetzen auf der Insel, so befleißige dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen, denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Zenas, dem Gesetzgelehrten, und Apollos, gib mit Sorgfalt das Geleit, auf das ihnen nichts mangle. Lass aber auch die unsrigen lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben, auf dass sie nicht unfruchtbar seien. Hier geht es also auch um weitere Missionare, die eben von der Gemeinde unterstützt werden sollen, wie ein Apollos, dass sie ihre Missionsreisen unternehmen können. Und schließlich, es grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße, die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Ja, dann wollen wir noch zusammen schließen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Perle, diesen Titusbrief, der so praktisch und konkret ist, gerade auch für unsere Zeit. Er war schon immer aktuell, aber du siehst, in welcher Zeit wir leben und wie so viele Dinge, die früher noch feststanden, heute in Frage gestellt werden, wie die Fundamente umgerissen werden. Und so sind wir froh, dass wir durch diesen Brief auch ermutigt werden, in dieser Zeit mit dir mutig voranzugehen. Und wir haben am Schluss wieder von dieser Gnade gelesen. Wir hatten schon gelesen von dieser Gnade, die uns errettet hat, und auch jetzt von dieser Gnade, die uns hilft, als Errettete bis zum Schluss treu den Weg zu gehen. Danke, dass wir uns freuen dürfen auf dein Kommen und auch auf deine Erscheinung, wenn du das letzte Wort auf dieser Erde reden wirst. Und so möchten wir uns dir und deiner Gnade anbefehlen, dass du uns bewahrst, wenn wir weitergehen, wenn wir nach Hause gehen, und dass du uns hilfst, in dieser letzten Zeit bis zu deinem Kommen zu bestehen mit dir. Amen.